Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trekkäse. Folge 92 mit dem großen Finale von Picard 310, The Last Generation. Und wir haben heute dabei Elle. Hallo Elle.
Hallo.
Und auch einen Gast, nämlich Michael von Fantastische Antike. Hallo.
Hallo.
Michael, erzähl 2-3 Takte über dich. Ich habe schon gesagt, man kennt dich, wenn man dich kennt, vom Podcast Fantastische Antike.
Ja, genau. Ich bin Althistoriker und Fantastikforscher und ich untersuche auf Fantastische Antike, was für Elemente man eben aus der klassischen Antike, also so von Griechen, Römern etc., Ägyptern, in der Fantastik, also sprich in Science-Fiction, Fantasy und Horror vorfindet, und untersuche das so ein bisschen und versuche da halt so verschiedene Dinge auf Basis dann von Star Wars, Herr der Ringe, Evil Dead oder Star Trek zu erklären. Darum bin ich dann halt auch ein bisschen im Thema Star Trek immer wieder drin dann.
Mhm. Und wie bist du zu Star Trek gekommen? Also nur so 3-4 kurze Sätze, du musst jetzt keinen, ja. Nicht deine Kindheit erzählen.
Ja, also ich habe im Fernsehen, wie die meisten in meinem Alter, damals mit TNG angefangen, hatte aber gleichzeitig auch die Filme schon gesehen und ich war immer mehr so der TOS-Typ. Also TOS hat mir immer so ein bisschen besser gefallen. Hab das dann seitdem dann immer geguckt. Ne? Bei DS9, Voyager war ich dann irgendwann raus. Das habe ich dann nur noch in den Wiederholungen gesehen. Und dann hatte ich eine ganze Weile wirklich Pause und bin durch meine antiken Rezeptionsarbeiten tatsächlich wieder auf den Geschmack gekommen. Ne? Mhm. Da ist mir eingefallen, ach, da gab's doch so ein paar Folgen. Ne? Und dann habe ich da angefangen zu recherchieren. Und dadurch ist das wieder gekommen. Und da muss ich vielleicht noch was zu sagen, was vielleicht ganz interessant ist für Star Trek-Fans. Als ich mit meinem Projekt angefangen habe, war mir natürlich klar, es gibt unglaublich viele Bücher, Filme, Serien, Comics, was weiß ich, in der Fantastik. Ich kann das ja nicht alles kennen. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss immer bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer, Leute fragen, Leute, ich mache das und das. Fällt euch irgendwas ein aus der Fantastik, was ergiebig für mich sein könnte, wo für mich was drinsteckt? Ne? Dann sagt mir das bitte, damit ich das untersuchen kann. Und da war ganz spannend, dass die Gruppe, wo ich am größten Resonanz wirklich bekommen habe, das war eine Star Trek-Gruppe bei Facebook. Ja, und da habe ich dann wirklich gemerkt, so irgendwie, dass, keine Ahnung aus welchen Gründen jetzt, aber Star Trek-Fans irgendwie besonders affin für mein Thema sind und halt auch besonders viele Folgen und Filme kannten. Und da war ich dann automatisch wieder drin und dann habe ich halt einen Rewatch angefangen, Trek am Dienstag angefangen zu hören etc., Trekkipedia, euch und so weiter. Ne? Und jetzt bin ich wieder drin, ja.
Sehr schön, sehr schön.
Und nachdem du jetzt wieder drin bist, hast du hoffentlich auch ein bisschen New Trek geguckt, außer PK natürlich. Oder ist Picard tatsächlich die einzige Serie?
Ja, ich hatte damals mit Discovery natürlich angefangen, hatte da aber nach der ersten Staffel so ein bisschen die Lust verloren, habe dann nicht weitergeschaut, hatte dann wohl großen Gefallen an Lower Decks, das habe ich mir dann komplett angeguckt. Bei Picard war ich ursprünglich auch nach der ersten Staffel raus, aber dann habe ich mir jetzt kürzlich gedacht, Mensch, so viele Leute finden das gut, komm, jetzt guck mal weiter. Ne? Und dann habe ich dann jetzt quasi Staffel 2 und 3 an einem Stück geguckt dann.
Ah ja.
Und sehr gut gefallen hat mir, muss ich sagen, Strange New Worlds. Das ist von den neuen Sachen ganz klar meine Lieblingsserie.
Als TOS-Liebhaber, das ist ja dann auch ein bisschen TOS-Nostalgie, das da drin steckt und ja.
Aber halt ja, genau. Nicht so sehr Nostalgie im Sinne von, wir buttern jetzt die Nostalgie fingerdick auf unter der über der fingerdicken Butter.
Ja,
und das
ja,
ist halt
ja.
Was Strange New Worlds sehr gut macht, ja.
Aber wo wir gerade drüber sprechen, ist ja eigentlich ganz interessant, während sich über Discovery und Picard ja durchaus die Meinungen spalten, so Strange New Worlds, es wird eigentlich allgemein recht positiv aufgenommen,
ja,
glaube ich. Ne?
Das ist halt, weil es auch endlich mal wieder was mit Planet der Woche und weniger stressige ein Erzählbogen über 10, 15 Folgen, der dann von diversen Mystery-Boxen und Tralafitti durchfurcht ist und einzelne Folgen gucken später, also schlechter macht. Und das ist so traurig.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, wunderbar. Aber das war schön. Das war ein kurzer Abriss, wie du zu Star Trek gekommen bist. Apropos Strange New Worlds. Wir haben zwei riesige Neuigkeiten bekommen. Eine Neuigkeit war ein Strange New Worlds Teaser Trailer für die zweite Staffel und dazu auch gleich dazugehörig ein neues Poster. Und wir wissen ja, dass die zweite Staffel am 15. Juni startet. Und es hieß die ganze Zeit, dass auch in Deutschland es am 15. startet, also gleicher Termin in USA und Deutschland. Und das hat sich jetzt auch nochmal bestätigt. Da gab es jetzt zwischendurch ein bisschen Zweifel und so, aber definitiv gleicher Tag.
Hat sich doch bestätigt.
Also es gab eine Anfrage bei Paramount und Paramount hat es bestätigt. Das heißt, wir müssten es auch am Donnerstag kriegen.
Weil Disney macht sich auch nicht in die Buchsen und macht über dessen System alles am selben Tag. Da kann Paramount auch endlich mal in die Puschen kommen.
Ich frage mich nur ehrlich gesagt, weil Paramount, also Paramounts Veröffentlichung am Donnerstag, ist ja im Grunde bei uns mitten in der Nacht, wie die das dann bei uns machen, ob wir das dann schon donnerstags früher haben als in die USA.
Es ist meistens, also wie es bei Expanse oder bei Mandalorian, was immer, dass es hier relativ früh am Morgen kam, während Expanse, je nachdem, manchmal so mitten in der Nacht dann kam,
okay.
Immer je nachdem, welche, das schreiben die halt nie, welche Zeitzone als 0 Uhr gezählt wird.
Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall dann definitiv Donnerstag, da freuen wir uns drauf, da kriegen wir dann Strange New Worlds einen Tag früher als sonst immer. Und wir wissen, es ist der reguläre Cast dabei und Spoiler übrigens jetzt, wer nichts weiter wissen will, geht bitte zu den Kapitelmarken, ich habe wieder Spoilertext gesetzt. Also wir wissen, die reguläre Crew ist dabei und außerdem auch Paul Wesley als James T. Kirk und Carol Kane als neue Chefingenieurin Pelia. Wir sehen so ein paar Sachen im Trailer, da können wir jetzt schon sagen, okay, das kommt auf jeden Fall in dieser zweiten Staffel. Wir haben gesehen, dass Una zurück ist. Es gibt eine Court-Martial-Szene, das heißt, sie wird wohl in irgendeiner Form freigesprochen, beziehungsweise wir werden hören, ob es noch irgendwelche Auflagen gibt, die sie erfüllen muss. Wir haben gesehen, La'an ist zurück. Die war ja ursprünglich auch jetzt in der ersten Staffel am Ende gegangen und ist jetzt in zwei auch wieder da. Dann haben wir Ortegas, die wohl endlich mal ein bisschen mehr zu tun bekommt. Also wir sehen sie fliegen, wir sehen sie Waffen abfeuern, wir sehen sie auch im privaten Zusammenhang. Einmal mit den Mädels, da gibt's eine ganz süße Szene, wo die alle so lachen und so am Tisch gemeinsam was trinken. Wir sehen sie mit Mbenga und so weiter. Also sie scheint wohl hoffentlich ein bisschen mehr Screentime zu kriegen.
Ja, endlich mehr Ortegas.
Ja.
Ich mag sie.
Dann haben wir ein paar sehr schöne Visuals gehabt, Planeten der Woche und so weiter, aber das ist ja immer optisch alles sehr toll, das war auch im Trailer jetzt so. Dann haben wir Spock gesehen, der einen kleinen Trinkwettbewerb mit Klingonen hatte. Klingonen mit Stirnwülsten. Da wissen wir aber, das ist ja mittlerweile Canon durch Enterprise, dass es zu dem Zeitpunkt, zu dem es spielt, Klingonen mit und ohne Stirnwülste gibt. Also das heißt, das ist kein Canon-Bruch oder so, wie es jetzt schon hieß im Fandom. Und dann haben wir Spock auch einmal zumindest auf dem Captain's Chair, wo ja dann Ortegas noch so sagt, was ist denn deine Catchphrase? Und er dann sagt, I would like the ship to go. Now. Und so, ups. Also es war ein bisschen platt, aber ich fand's witzig, ja. Und dann haben wir gesehen, dass die Gorn auf jeden Fall auch nochmal dabei sind, wobei ich aus der Szene, das ist Gorn, La'an in einer Szene zusammen, könnte auch ein Flashback sein oder ein Traum, das weiß man nicht. Und wir haben auf jeden Fall auch mindestens eine Time-Travel-Storyline, denn es gibt eine Szene von La'an und Kirk, wie sie in ein Kleidungsgeschäft reingehen und Kirk Probleme hat mit der Drehtür. Ja, gut.
Okay.
Also wir werden sehen. Ich fand den Trailer, nach dem ersten Gucken war ich leicht enttäuscht, aber das lag daran, dass ich festgestellt habe beim zweiten Schauen, dass ich ganz viel, weil es so schnell ging, einfach gar nicht mitgekriegt hatte. Mhm. Und nachdem ich dann jetzt so ein bisschen mehr analysiert und geschaut habe, kann ich nur sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich meine, der 15. Juni ist ja jetzt echt nicht weit weg.
Nee.
Das ist ja wirklich eben. Und die zweite große Neuigkeit, war natürlich der Section 31 Film. Denn Michelle Yeoh, die ja jetzt, haben wir ja erzählt drüber, den Oscar gewonnen hat und jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele hunderte von Angeboten, tollen Angeboten hat, hat jetzt tatsächlich bekannt gegeben, dass sie eben einen Section 31-Film zusammen mit Paramount macht. Das wird ein Streaming-Dienstfilm werden, also kein Kinofilm.
Glücklicherweise.
Wobei,
Glücklicherweise.
Ja, wobei ich glaube, es nicht ausgeschlossen ist, dass der bestimmt auch in ausgewählten Kinos gezeigt wird.
Aber es ist halt nicht so ein, oh, wir machen einen Kinofilm und der muss natürlich dann entsprechend total, wie soll man sagen,
runterfamilienfreundlich
sein und die ganzen Risiken, dass da nur noch so eine streamlined, langweilig Marvel-Story kommt, sorry für Marvel-Fans, nichts dagegen. Ich finde halt mein Star Trek gerne, dass Risiken nimmt und nicht so spießig ist. Dafür ist Star Trek eigentlich da, eigentlich, mit Blick auf Picard, dritte Staffel.
Also was ich halt positiv am Streamingdienst empfinde, und zwar ganz unabhängig davon, ob es jetzt gute oder schlechte Storys sind, die Tatsache, dass es ein Streamingdienstfilm ist, nimmt ein bisschen das Risiko raus, was das Finanzielle angeht. Denn
das meine ich ja. Das meine ich.
Okay, es klang eher, als ob es um den Inhalt ging bei dir. Okay, nee, ja genau.
Der Inhalt
okay.
Wegen dem Finanziellen, weil große Kinofilme werden quasi immer streamlineder, weil das ganze Geld, das reingeht, so
ach, Kinofilm streamlined. Ich habe Streamingdienst verstanden.
Nee, streamlined.
Okay,
also
ja.
Auf Deutsch so.
Das nee, ist also halt immer gleicher. Ja, angeglichen. Ist. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Ja, also das ist ja eigentlich, finde ich eigentlich ein Positives dann in dem Sinne. Und Michael Yeo hat eine nette Nachricht noch dazu gesagt, von wegen, sie freut sich, dass sie wieder zurückkommt zu der Rolle und sie mochte die Rolle ja sehr und auf geht's, so nach dem Motto. Und wir wissen, dass auf jeden Fall 2023 die Produktion starten soll. Drehbuch wird von Greg Sweeney sein, der auch die Folge Discovery 103 Context is for Kings geschrieben hatte. Und Regie führt Olatunde Osunsamni, der ja auch schon etliche Folgen Regie geführt hat bei Discovery. Also der ist ja auch so ein bisschen so ein Staple für Discovery auch. Und ich fand persönlich die meisten Folgen, wo er Regie führte, auch gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. Aber, und das hast du natürlich zu Recht gesagt, es war ursprünglich, waren ja auch andere Kandidaten angedacht. Und es sind relativ wenig Frauen
dabei.
Also es war
ja vorher Bo-Yeon Kim und wie hieß die andere wieder? Zwei.
Ich glaube Michelle Paradise, oder?
Nicht Michelle Paradise, wie hieß sie wieder? Erika Lippold, genau. Und die beiden hatten ja ein Drehbuch schon für die eigentlich angedachte Serie Section 31 geschrieben. Und ich hatte mich so gefreut, die wären Showrunnerinnen und das wäre quasi, weil Section 31 als Thema so viel Potenzial hat, ein Status Quo zu hinterfragen und eben auch vor und hinter der Kammer nicht den Status Quo zu haben, sondern was Neues, Frisches zu wagen und etwas zu erzählen, was halt noch gar nicht viel erzählt worden ist, außer Gerüchte und kurze Dinge und hübsche Lederboys mit hübschen Schiffen in Disco Season 2, was eigentlich auch nur ein Ausschnitt war und endlich mal mehr davon zu sehen. Und auch nicht zu viel, aber ein Film. Außerdem, ein Film ist eine Geschichte, nicht jede Woche die nächste hoffen, dass endlich diese irgendeine Mystery-Box gelöst wird, sondern ein Film.
Ich habe ein Positiv und ein Negativ. Das eine Negativ ist, also vom Inhalt wissen wir im Grunde nicht viel, aber es wurde gesagt, es geht, das wissen wir aber im Grunde auch schon eben um Section 31 und um Kaiserin Philippa Giorgio, Entschuldigung, die eben dieser geheimen...
Imperatorin, bitte.
Imperatorin, entschuldige. Imperatorin Philippa Giorgio, die eben dieser geheimen Abteilung in Starfleet beitritt und die sich den Sünden ihrer Vergangenheit stellen muss. Und dieser Satz, also faces the sins of her past, da habe ich schon gedacht, das klingt schon wieder so sehr altbacken. Ich hoffe, die versauen es nicht. Das war so mein Gedanke. Ja. Aber das, was mir Hoffnung gibt, ist, es gibt 17.000 Executive Producers, unglaublich, nämlich unter anderem Alex Kurtzman, Greg Sweeney, Aaron Byers, Olatunde Osunsamni, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth und das ist das Plus, Michael Yeo. Die ist nämlich selber als Executive Producer auch beteiligt und ich hoffe inständig, aber ich hoffe inständig, dass sie dadurch die Möglichkeit haben wird, Einfluss auf die Story ihres Charakters zu nehmen. Denn
so wie Patrick Stewart das ja auch in den ersten zwei Staffeln Picard zurecht hatte.
Ja, also ich hoffe inständig, dass das, dass uns das einfach hoffentlich dann ein bisschen was gibt, was wir möchten.
Weißt du, was ich hoffe? Dass für Section 31 die Musik inklusive der Titelmusik Nami Melanum, wie sie heißt.
Das wäre toll.
Weil sie, nicht nur, weil sie halt kein Mann ist, sondern ich mag auch ihre Scores. Sie hat Sounds und Stilmittel drin, die mir so gut gefallen. Ich will wissen, was die für eine Titelmusik macht und den ganzen Score dafür macht. Bitte.
Ja, bin ich absolut auf deiner Meinung. Ich mag sie nämlich auch sehr, sehr gerne. Ich höre auch ihre Scores sehr gern. Übergehend dazu kann man berichten, am 28. April erscheint auch der Score, den sie hauptsächlich geschrieben hat für Strange New World Season 1. Ja. Auch auf allen möglichen Plattformen wie Spotify und Deezer und was nicht alles, Amazon. Da verlinke ich dann zu auf einen Twitter-Account. Beteiligt, muss man der Fairness halber sagen, an dem Soundtrack ist natürlich auch Jeff Russo, der das Thema geschrieben hat. Aber Nami Melomat hat da die meisten Sachen geschrieben. Genau.
Und die Scores und nicht halt die Titelmelodie. Und da wäre es halt schön, wenn jetzt halt mal sie das ganze Besteck machen kann. Mhm. Klar, sie ist noch jung und sie wird quasi so gefördert, was schon toll ist, und jetzt könnte sie vielleicht jetzt schon so weit sein, weil, wie gesagt, ich mag, was sie macht, und ich möchte gerade bei dem Section 31 liegt mir so im Herzen, da wird mir das gefallen.
Naja, die Chance ist relativ hoch, also die verteilen das ja auch im inneren Zirkel, also es könnte gut sein. Ja, ergänzend dazu, Steven Bartons Soundtrack von Picard Season 3 ist jetzt veröffentlicht worden, kann man also auf allen möglichen Plattformen sich besorgen oder auch bestellen, wenn man denn was in der Hand halten will, wie eine CD oder eine Platte. Eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen, und dann sind wir auch mit den News durch für heute. Und zwar ist es eigentlich ursprünglich nur für USA, aber ich finde, es lohnt sich, einen Blick generell drauf zu halten, auch für Deutschland. Und zwar wird Pluto TV, das ist ja diese Fernsehvariante mit Werbung, die Paramount selbst gehört und wo sie ja jetzt Discovery drauf gezeigt hatten, als das aus Netflix raus ist. Ja, also das heißt, es gibt auch in Deutschland diese App. Und Pluto TV zeigt wohl in USA Strange New Worlds, die komplette Season 1 umsonst. Also du hast halt Werbung natürlich zwischendrin. Und sie werden wohl auch die Premieren-Episode von Season 2 eine Woche lang auf Pluto TV zum Ansehen zur Verfügung stellen. Und damals war es so gewesen, dass was auf Pluto TV in USA gelaufen ist, auch in Pluto TV in Deutschland gelaufen ist. Und deswegen sich es da mal einen Blick auf Pluto TV in Deutschland zu halten. Vielleicht haben wir Glück und Paramount beschließt sich, das international auch aufzumachen. Da müssen wir mal gucken. Wenn, dann wird das ein Fall sein, wahrscheinlich im Mai, Juni, im Mai, weil im Juni startet ja dann Strange New Worlds wieder. Aber das waren die zwei Riesen-News, also einmal der Film und einmal der Season-2-Trailer. Und alles natürlich auch kurz eine Woche oder anderthalb Wochen nach dem First Contact Day. Ich bin mir sicher, sie konnten das noch nicht veröffentlichen früher, weil sie wahrscheinlich das Okay noch nicht hatten. Aber erst machen sie so einen Riesen-Hickhack um First Contact Day und dann kommt vor dem First Contact Day, eine Woche davor, die News von der Academy-Serie und nach dem First Contact Day die News von dem Film. Und ich dachte, Leute, aber am First Contact Day, also naja.
Naja, das ist, ja. Übrigens, auf das Academy freue ich mich ja persönlich sehr. Das ist bestimmt ziemlich cool. Und kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorausbringen, was mich halt was Season 3 Picard, ich denke, ohne das Rumrumore von manchen Teilen des Fandoms hätte ich diese Staffel besser rezipieren können, weil die giften jetzt rum, dass sie dringend jetzt diese weiteres Terry Matalas-Zeug haben wollen, statt der Academy-Folge, und machen da großen Dualismus auf. Es nimmt mir den Spaß, echt.
Aber ganz ehrlich, ich habe Gott sei Dank Glück, dass meine Bubble da relativ zahm ist. Also ich habe beides auch drin, aber ich habe Gott sei Dank nicht so, ach Reddit, ach das meide ich wie die Pest. Reddit ist ja eh eigentlich ein sehr giftiges Haifischbecken, aber wenn es halt um deine Fandoms geht, also das Problem ist, sie haben auch immer manchmal geile Sachen da. Das ist dann immer so, was wiegt schwerer? Die tollen Sachen, die man entdeckt, oder die Idioten, die da drauf unterwegs sind?
Die Sache ist, da sind halt so viele regressive, gestrige, vor allem Menschen, sage ich jetzt mal, drin, die echt so, ja, sich freuen, dass sie entweder, wir hatten wir letzte Woche gesagt, ja, es ist sehr überspitzt, quasi Berman 2.0 zurückhaben. Und
so, also wir gucken uns jetzt einfach mal das Finale an. Folge 13, The Last Generation, auf Deutsch tatsächlich konsequent übersetzt mit Die letzte Generation, wo ich dachte, okay, gut.
Oh, ja.
Und Regie und Drehbuch natürlich von Terry Matalas, der Showrunner. Und ich habe den Titel gelesen und hatte gedacht, Moment, soll das ein Foreshadowing sein darauf, dass quasi am Ende alle sterben? Ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, wenn er am Ende wirklich einfach konsequent alle umbringen würde, dann wäre es wenigstens ein sauberer Abschluss.
Ja,
und ganz ehrlich, ich hätte es irgendwie auch geil gefunden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es wirklich konsequent gewesen wäre. Aber natürlich hätten die Fans ihn gehasst. Und es ist ja jetzt auch so gewesen, wir können es ja vorwegnehmen, alle haben die Folge ja mittlerweile gesehen, dass das ja nicht passiert ist. Und dann habe ich gedacht, ja, aber warum denn dann der Titel? Und ich meine, gut, der Titel natürlich als Konsequenz für den Titel von The Next Generation. Also wir hatten ja eben Star Trek The Next Generation als Folgeserie auf TOS. Und jetzt sozusagen als eine Anspielung auf dieses The Next Generation, dann die Folge The Last Generation. Mhm. Aber das wäre meine Erklärung gewesen. Und dann habe ich aber gelesen, dass The Last Generation sich hier wohl auf die Borg bezieht. Weil das die letzte Generation Borg sei, die man also quasi noch erlebt.
Ja,
und ich so, gut, es ist ja öfter auch mehrfach interpretierbar, aber auf die Borg bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen. also das war so mein Gedanke bei dem Titel. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas Ergänzendes zum Titel habt.
Der Titel ist mir relativ, ich muss vorher erstmal sagen, ich habe zu einigen Dingen, bin ich sehr leidenschaftslos, was diese Staffel betrifft.
Ja, ich auch.
Okay, dann gehen wir weiter. Was ich aber tatsächlich noch sehr toll fand, war am Anfang, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es ist jetzt einfach gut, dass wir mal in der letzten Folge drüber reden, am Anfang der Folge gab es ja immer diese Einleitung von Paramount, wo ein Schiff reinfliegt und dann quasi das Delta-Zeichen fliegt.
Und ganz klein am linken Seite immer das, je nachdem in welcher Serie, das ein anderes Schiff ist.
Richtig, genau.
Da war es die Schweig und jetzt war da halt so ein größerer Borgwürfel da drin.
Genau, und die Titan war es nämlich zwischendurch auch. Und
jetzt war es die D.
Jetzt war es die Enterprise D für die letzte Folge. Und was auch noch war, was ich erst gar nicht gesehen hatte, aber stimmte, das Delta, das sie dann gezeichnet haben, das wurde dann borgifiziert. Also dann hat man gesehen, wie dann die Borg-Technologie das Delta übernommen hat. Ja. Das sah auch schon großartig aus. Und wir hatten es letzte Woche gesagt und es hat sich diese Woche bestätigt. Wir wussten, dass diese Folge länger sein wird als eine reguläre Folge. Ich hatte irgendwas von 1,5 Stunden gehört. Das hat sich ja als falsch herausgestellt. Es waren am Ende 63 Minuten. Gar nicht so viel länger eigentlich, also nicht wirklich, aber ja, bisschen länger als gewohnt. Wir hatten dann die klassische Startszene und zwar, was ich hier ganz spannend fand, die Eröffnungsszene am Anfang, man hat ja erst ein bisschen Weltall und dann hat man so einen blauen Nebel und so Sterne, in die er dann auch reingezoomt wird. Das ist haargenau die gleiche Szene, die wir in der Eröffnung von den Opening Credits von TNG haben, durch Season 3 bis 7.
Genau. Wenn diesen Sternen, offenen Sternhaufen reingeht, der so ein bisschen aussieht wie die Plejaden und dann hinten so ein längliche, nebulöse, ja.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte das gesehen und dachte, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber dann war das so schnell wieder vorbei, dass ich erst beim zweiten Mal gerafft habe, was das eigentlich für eine Sequenz ist, die ich da gesehen habe.
So.
Ja, aber war toll. Wer da nochmal gucken möchte, es gibt einen Side-by-Side-Vergleich mit Bildern, tatsächlich in einem Trackcore-Artikel, den ich unten verlinkt hatte zur Folge. Das war nochmal ganz nett visuell aufbereitet. Ja, wir befinden uns auf der Enterprise, alle Com-Kanäle sind offen und wir hören an Anton Chekhov, den Föderationspräsidenten, der das Universum und überhaupt alle Überlebenden, alle Schiffe, alle, die ihn irgendwie hören, warnt davor. Und im Original ist das die Stimme von Walter König, der Schauspieler, der in TOS Pavel Chekhov gespielt hat, also ihn kennen, den Vater von Anton Chekhov.
Ich würde eher den Großvater,
aber er hat gesagt, my father.
Okay.
Also es ist
stimmt. Er hat gesagt,
mein
Vater, stimmt.
Weil eigentlich logisch beim Menschenleben, außer er ist wirklich steinalt.
Aber war nicht McCoy auch 120 oder so in Mission Farpoint?
aber Mission Farpoint ist jetzt auch noch mal fast 50 Jahre her. Daher, sind keine Vulkanetten. Keine Vulkanette.
Er sagt mein Vater. Also vielleicht lässt sich irgendwie ihn kennen, erklären. Nichtsdestotrotz finde ich aber schön, dass wir hier einen kleinen, also dass wir die Stimme vom Original Chekhov nochmal hören. Und Fun Fact, der Sohn ist ja Anton Chekhov genannt worden und das ist wohl eine kleine Ehrerbietung an Anton Yelchin, der Schauspieler, der ja die Figur von Pavel Chekhov in den Abrams-Filmen in der Kelvin-Timeline gespielt hat und der ja so tragisch mit 27 gestorben ist. Und deshalb ist eben jetzt hier der Sohn von Pavel Chekhov Anton Chekhov genannt worden.
Das ist schön.
Ja, fand ich auch nett. Und natürlich auch das, was dann natürlich er sagt, und ich lese mal tatsächlich das ganze Zitat vor, auch wenn es recht lang ist, aber mir hat es so gut gefallen. Also er sagt, this is the President Anton Chekhov of the United Federation of Planets, broadcasting on all emergency channels. Do not approach Earth. A signal of unknown origin has turned our young against us. They have been assimilated by the Borg. Our fleet has been compromised, and as we speak, our planetary defenses are falling. Sol Station is defending Earth as best it can, but we're almost out of time. We have not been able to find a way to stop this Borg signal and unassimilate our young, but I know if my father were here, he'd remind us all that hope is never lost. There are always possibilities. Until then, I implore you, save yourselves. Farewell. Und dieses Ende mit, bis dann, Hoffnung ist nie verloren und es gibt immer eine Möglichkeit und rettet euch und farewell und so. Und ich so, oh Gott, ich habe schon am Anfang, ich war sehr gerührt davon, ich muss es euch ehrlich sagen. Ja, gut. Das war irgendwie, also war ein überraschender Anfang, auch wenn es nur die Stimme war. Und was noch ganz spannend war, wenn einer sich da noch ein bisschen reinnörden möchte, es wird ja gleichzeitig, während man die Stimme hört, auf dem Screen, also auf dem, den man ja sonst hat vor, auf den man guckt, würden ja das Starfleet-Logo gezeigt und rechts und links davon stehen lauter Regeln und wenn man die nachschaut im Starfleet-Handbuch beziehungsweise da in diesen Regeldingern, die die da haben, dann sind das so klassische Sachen, was wird gemacht, wenn? Also wie ist die korrekte Vorgehensweise, wenn ein Schiff in Not gerät? Ja. Wenn die Föderation übernommen wird von Feinden? Wenn der Captain nicht in der Lage ist, sein Schiff zu befehlen?
Halt das Protokoll halt, ja.
Genau, richtig.
Eben, da wird nur ein Protokoll übermittelt.
Genau. Also das fand ich noch ganz spannend. Da gibt es ja viele Quellen. Bei Trek Culture, da habe ich jetzt nachgeschaut, haben sie es auch nochmal Punkt für Punkt aufgelöst und zitiert. Wen es interessiert, der kann da gucken. Ja, und offensichtlich scheint die Enterprise die letzte Hoffnung zu sein, wie wir das auch TNG natürlich kennen, denn Geordi, glaube ich, fragt ja und es meldet sich, also sagt dann, es meldet sich offensichtlich kein Schiff zurück, also weder Militär noch privat irgendwie, und dann sagt halt Geordi, apparently we are the cavalry, ja, also offensichtlich müssen wir alles retten. Naja, und dann Beverly natürlich noch, wenn die Erde fällt, dann wird das ganze Universum vom Borg überrannt, und ich habe mir nur so gedacht, also bitte. Ja, die Erde ist wichtig und natürlich ist sie auch wichtig für den Alpha-Quadranten. Aber wenn die Erde fällt, dann fällt doch bitte nicht in einer großen Kettenreaktion der gesamte Alpha-Quadrant. Also er wird ja wohl noch ein paar Stellen geben im Universum.
Ah, also nur Geinen fragen. Geinen könnte das selbst vielleicht.
Ja, also es war ein bisschen übertrieben, aber okay.
Das war übertrieben,
es war natürlich so ein bisschen dün, dün, dün. Okay, ja, und
es war ja aber auch mehr gesagt, um eigentlich Beverly zu sagen, hey, wir müssen jetzt da schießen und diesen Würfel in die Luft jagen, auch wenn unsere Leute dabei raufgehen. Aber es war halt so ein Needs of the few, Needs of the many outweigh the needs of the few.
Ja. Ja, aber bevor wir da hinkommen, fliegen wir erstmal zum Jupiter, denn da hatten sie ja den Borgwürfel lokalisiert und eben wahrscheinlich den eben auch Jack. Und dieser beschädigte Borgwürfel, wir haben ja schon vermutet, die Beschädigungen sind noch aus Unimatrix Zero, der Voyager-Folge 626. 701. Der versteckt sich eben in einem Transwarp-Corridor im Gasnebel des Planetens und zwar direkt im großen roten Punkt. Das fand ich auch so wunderbar. Also in diesem einen großen roten Punkt, den man halt sieht, wenn man auf Jupiter guckt.
Seltsam, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Physik von so einem Gasriesen ist, ob ein Transwarp-Kanal innerhalb der verschiedenen Systeme und Stürme im Jupiter nicht durchgewirbelt werden würde. Und also so die Amateurastronomen und Hobby-Astrophysik-Lesende auf sehr, sehr hohem, sehr, sehr niedrigem Anfangsniveau hat sich trotzdem gefragt, ja, das sind ja Stürme. Dieses Auge ist ja nicht einfach nur ein waberndes Stück Gas, sondern das sind ja Dynamiken drin und Strudel und so weiter. Und da dachte ich, gut, es sieht gut aus, es ist jetzt fürs Fernsehen gemacht. Trotzdem denke ich so, what the fuck?
Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es einfach zur Kenntnis. Genauso wie hier unser Dingsbubble, unser Technobubble. So, ja, ist gut.
Na klar, okay. Natürlich. Aber ich sag mal so,
ja.
Ich habe mir halt jetzt angefangen, seit diesem Winter Jupiter fast jeden Abend, wenn es möglich war, anzugucken. Und nein, ja, da habe ich vielleicht eine andere Verbindung zu.
Okay, ja. Wir stellen also fest, Jack ist das Kommandosignal, das raustransportiert wird an die neuen Borg. Und das durch diesen Borgwürfel wohl verstärkt wird. Da gibt's also einen Verstärkungstransmitter, der da irgendwie überträgt. Und diese Verbindung muss natürlich gestoppt werden, damit eben die Assimilierung mehr oder minder oder die, okay, die Funkverbindung gestoppt wird. Hier doch ganz witzig, und zwar als sie da ankommen beim Jupiter, da sehen wir tatsächlich, ich nenne es jetzt mal Riker-Manöver 2.0, weil ja. Riker-Manöver 1.0 ist ja diese Fuß über den Stuhl und dann setzen, und Riker-Manöver 2.0 ist, was wir hier sehen, und zwar stellt er doch immer seinen Fuß so auf diese Konsole in der Front, und dann lehnt er sich immer so nach vorne Richtung Screen. Und genau diese Pose nimmt er jetzt hier auch ein, als sie zum Jupiter fliegen.
Ja.
Um sich diesen Borgwürfel ganz genau anzugucken. Ja, und ich dachte so, wie wunderbar.
Wenn er nach vorne geht, den Fuß aufstützt und dann so nach vorne geht und dann auf Viewscreen guckt. Genau. Da.
Ja. Das war auch sehr lustig. Ich dachte, ach, sehr TNG alles. Ja, also sie sind bei Jupiter angekommen. Wir wechseln einmal zurück auf die Titan. Da haben wir natürlich Seven und Raffi zurückgelassen. Und es kam, wie wir alle vermutet haben, dass es kommt. Sie haben sich eine Handvoll von Besatzungsmitgliedern geschnappt, die eben nicht borgifiziert worden sind. Also älter sind und versuchen, die Brücke zurück zu erobern, und schaffen das tatsächlich auch und beamen die neuen Borg in den Transporterraum, wo sie quasi dann eingesperrt sind.
Und da wird dann noch im Nebensatz gesagt, so, das ist ja quasi irgendwie Raffi oder wer das irgendwie auf die Idee kam, du hast quasi jetzt das portable Beam-Up jetzt erfunden. Das heißt, es ist der erste Schritt zum persönlichen Transporter, wie wir den in
Discovery
sehen. Richtig.
Ich dachte auch, super, ich liebe das, wenn so kleine Kennverweise drinne sind. Ja, war klasse. Übrigens, hier auch noch ganz witzig, die verschiedenen Besatzungsmitglieder, die da mit dabei sind in der Truppe um Raffi und um Seven, da sind wohl zwei Leute in goldenen Uniformen. Und einer davon ist der Make-up- und Prosthetics-Chef vom Set, James McKinnon. Der ist also jetzt auch einmal, durfte er auch vor die Kamera.
Ah, cool.
Ja. Und Crew auf der Brücke ist dann eben die Stellung halten, und der Koch wird angewiesen zu fliegen. Und der so, aber ich bin auch nur der Koch. Und so ein bisschen so natürlich klar Comic Relief-mäßig, aber Seven dann auch wirklich sehr Captains-mäßig. Ja, aber du bist jetzt dran und du kannst das und tschakka. Und was ich hier ganz spannend fand noch, dass der ja so eine graue Uniform anhatte, die ich vorher so auch noch nie gesehen hatte. Also offensichtlich tragen Köche jetzt Uniformen. Und grau ist vielleicht für Enlisted Crewmen?
Na, Enlisted ist trotzdem meistens immer trotzdem in den Abteilungsfarben.
Oder wie sagt man denn für so außerhalb von Starfleet-Angestellte, oder wie sagt man denn dann so?
Halt jemand aus, wo es wirklich für, keine Ahnung, Haushaltssachen geht. Also so wie Housekeeping, weißt du, so wie Kochen oder vielleicht, ja. Okay, der Friseursalon auf der D, der Mr. Mod, der hat Freizeitkleid, also nicht ein Uniformkleid.
Ja.
Genau.
Und ich meine, Neelix hatte ja gut, aber der war ja auch kein Teil von Starfleet.
Neelix war was
aber
anderes,
der hatte natürlich, klar, der hatte auch Freizeitklamotten an. Aber das fand ich ganz spannend, hier mal so eine graue Uniform zu sehen.
Ja. Und er hatte ja erzählt, dass er auf der Akademie gewesen ist, dann aber scheinbar abgebrochen hat, weil er seine Mutter oder so pflegen musste.
Ja, stimmt.
Ne?
Was ich eigentlich auch schön fand, irgendwie seine Mutter pflegen musste und dann hat sein Bruder irgendwie noch ein Problem, dass er quasi so ständig halt zu seiner Familie gehen musste und pflegen und trotzdem irgendwie jetzt als Koch da gelandet ist und jetzt das Schiff fliegen muss.
Ja. Also deswegen, ich fand aber süß dann auch eben, dass Seven nicht irgendwie gesagt hat, das interessiert uns nicht, es geht jetzt hier ums Schiff, sondern dass sie wirklich als Captain, also in dem Moment war sie ja Acting Captain, dass sie wirklich auch gut, dass sie ihn motiviert hat, genau.
Eben auch gesagt hat, so, das schaffst du und du bist jetzt der Mensch, und wie sie halt später auch gesagt hat, hey Leute, auch wenn wir uns jetzt opfern, weil sie haben ja schließlich, sind ja hingegangen, haben die Tarnvorrichtung von der Bounty ja noch anmachen können, und damit waren sie ja nicht mehr sichtbar, also nicht mehr für die Borg-Signale, für dieses Netzwerk tauglich, und sind da immer wieder rein und raus und als einziges Schiff da ein bisschen aufmischen und so, ja, macht es für die Leute da unten, für eure Verwandten, Freunde und Lieben. Und die hat da sehr souverän schon so diesen Captain raus, sozusagen. Ja.
Ich fand, sie channelte sehr Janeway auch. Ich fand es sehr schön.
Ja, na klar, das war ja ihre erste Mentorin.
Ja, ja.
Ja. Für mich muss ich sagen, ist Seven of Nine eh so mit der glaubwürdigste Charakter in der Folge und vielleicht in der ganzen Staffel. Also sie gefällt mir sehr gut.
Ja, sie, Worf und Raffi.
Ja, das sind genau die drei, die mir auch am besten gefallen haben von der Entwicklung her.
Die drei, genau, die drei. Also ich finde auch Raffi und Worf zusammen, wenigstens haben wir noch ein paar Szenen von denen zusammengekriegt oder eine, glaube ich, mindestens. Weil deren Chemie ja auch die Michael Dorn und Michelle Hurt
auch offscreen,
unheimlich wunderbar miteinander gebondet haben. Und du merkst es, diese beiden Leute, die können einfach miteinander.
Ja, ja. Ja, also bevor sie aber auf den erlösenden Plan kommen mit dem Glockendevice, mit der Tarnvorrichtung, rufen wir wieder zurück zum Jupiter. Da haben wir immer noch das Problem mit dem Borgwürfel, der offensichtlich nur zu 36% funktionsfähig ist, aber das reicht locker für die Borg.
Ja.
Dann haben wir so ein bisschen, natürlich Diana darf dann nochmal sagen, oh, ich spüre stille Qualen, bla bla bla. Und Data sagt, ich hasse sie. Also so ein bisschen so um die Stimmung, glaube ich, so ein bisschen so zu bringen. Wobei dieses Data, der dann sagt, ja, und ich hasse sie, also weil sie eben quälen und Schmerz verursachen, bla bla bla.
Ah, das ist mehr das ist ein sehr, wenn du es auf Englisch sagst, manchmal so dieses, boah, I hate them. Es kann auch sein, wie das auf Deutsch manchmal sagt, boah, ich hasse das, ist auch nicht unbedingt ein tiefer Hass im Sinne von wirklich hassen, sondern auch so ein Abscheu. Also du kannst das auch übersetzen mit ich verabscheue sie.
Aber auf jeden Fall war es ungewöhnlich für Data und man sieht halt einfach jetzt immer wieder diesen neuen Data und es war interessant. Es ist auf jeden Fall aufgefallen.
Genau, das ist mir auch aufgefallen und da gleich, ich nehme das jetzt nicht vorweg, da kommt ja nochmal eine andere krasse Data-Szene, wie ich finde.
Ich darf gerne vorwegnehmen. Also,
das, wo er das Schiff in den Kubus hineinsteuert, da sitzt er ja wie ein Grundschüler an der Playstation und grinst und daddelt. Und also das fand ich sehr sonderbar, muss ich sagen. Also ich meine, klar, oberflächlich betrachtet fand ich das schon lustig irgendwie, ne? Aber irgendwie dachte ich dann auch so, ich weiß es nicht. Also,
Ja, naja.
Ein neuer Data, der halt so witzig klarkommen muss. Und ich glaube, dass am Ende, wie er halt bei Troy ist, in Therapie quasi, ergibt das schon im gesamten Sinn, dass er quasi so einfach so, vor allem er hat ohne Panik zu machen, einfach sich in diese Situation gestürzt, das gemacht und war in seinem Tunnel drin und hat entsprechend seinen Job auch gut gemacht.
Ja, ja. Diana, wie gesagt, dadurch, dass sie ein bisschen vorfüllen kann, spürt halt, dass Jack komplett vereinnahmt ist vom Kollektiv, also vom eigentlichen Jack ist da offensichtlich zumindest aktuell nicht viel übrig. Worf fragt dann auch, finde ich, genau die richtige Frage, die wir uns in dem Moment wahrscheinlich alle gefragt haben, nämlich, was, wenn es für Jack vielleicht schon zu spät ist? Also vielleicht ist es schon zu spät. Und Beverly natürlich, nein, und sowas, ja gut, okay, ist verständlich, die Mutter, naja. Die Schilde werden dann plötzlich vom Borgwürfel fallen gelassen und die Waffen werden in eine andere Richtung gedreht irgendwie und Picard dann natürlich noch so, ja, das ist eine Einladung der Borg-Queen, also wir sollen dann doch zu ihr kommen. Natürlich ist es auch wieder so, klar, Plot-Convenience, dieser Verstärker, mit dem das gesendet wird, der kann natürlich nur direkt vor Ort zerstört werden, von Weitem geht's natürlich nicht. Und was muss gemacht werden? Es muss ein Außenteam dann natürlich gebildet werden. In dem Fall Riker, Worf und Picard. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil sonst ist es ja immer so gewesen, dass Riker runtergeschickt wurde, weil Picard ja nicht durfte. Und in diesem Fall ist Picard natürlich dabei. Also wir haben sowohl Picard und Number One in einem Team. Das ist sehr ungewöhnlich. Wer aber nicht mit darf, ist Data, der darüber nicht sehr glücklich ist. Aber nachvollziehen kann natürlich, warum er oben bleiben soll, um das Schiff irgendwie steuern. Genau, ja. Während also das Außenteam sich auf den Weg nach unten macht, um eben diesen Transmitter zu zerstören, beziehungsweise Jack zu finden, arbeitet Beverly auf der Enterprise daran, die Gehirnströme von Jack, die sie da herausfiltern konnte, dafür zu nutzen, um ihn auf dem Borgwürfel zu finden, also wo genau er denn ist.
Vor allem übernimmt sie Worfs alten Job auf der D.
Ja, das kommt dann gleich, genau.
Genau. Sehr, sehr cool, ja.
Erstmal kommt noch dieser blöde Threesome-Joke, den ich echt blöd fand.
Ich fand es bei Worf, weil er das so trocken sagt und es völlig klar ist, dass es so ein bisschen so die Menschen, so die anderen beiden Piesacken mit so einem sexuellen, nicht sexuellen Witz, vor allem, weil das halt auch drei also Männer jetzt waren. Und,
ja, ja.
Und das Worf halt da und ich, in dem Kontext fand ich das voll okay.
Das Ding ist, es fühlte sich halt so an, als ob Worf die Sprache nicht versteht und das Wort Threesome benutzt, ohne zu wissen, was es eigentlich diesen sexuellen Hintergrund hat.
Genau.
Ja, aber es war so ein bisschen so, okay. Worf, also da habe ich ein bisschen müde die Augen gerollt.
Worf ist auf der Erde groß geworden.
Ja, ja, eben. Das, eben.
Genau, das ist genau,
sein trockener Humor. Das ist sein trockener Humor. Das
okay.
Ist dieses, ich sag was Unpassendes in einem sehr, ja, aber halt ohne zu derb zu werden. Und das, finde ich, kann Worf sehr gut. Also, ja. Ja.
Michael, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich habe das dann, als ich mit der Folge fertig war, auch so ein bisschen im Verhältnis gesehen zu dem Abschlusswitz, wo Worf auf der Brücke einpennt. Und das fand ich auch wieder so ein bisschen, ne, das war auch so ein flacher Witz irgendwie.
Ja.
Also ich meine, ich habe da kurz drüber geschmunzelt, aber dann dachte ich so,
wo muss der jetzt da schnarchen? So,
ja.
Ich glaube, der hat ein Jahr lang, hat er, glaube ich, nicht mehr geschlafen, weil der war ja auch undercover unterwegs wie Ruffy.
Das stimmt.
Wie Ruffy. Ich glaube, der hat einfach locker anderthalb Jahre einfach gar nicht mehr geschlafen.
Könnte sein, dass endlich. Er deswegen einfach so müde war. Stimmt.
Ja, und das ist mir halt in keiner anderen Folge so aufgefallen wie in der jetzt, ne? Also Data, der da so abgeht beim Steuern in den Kubus und dann zweimal diese Gags mit Worf. Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber fand ich schon relativ viel. Ist mir aufgefallen.
Diese Art von Comic Relief, die hatten wir auch schon in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, das ist immer so ein bisschen Hit und Miss. Also mehr Miss manchmal und manchmal mehr Hit. Aber grundsätzlich, ja. Übrigens kriegen wir jetzt eine Abschiedsszene natürlich. Picard begibt sich ja nach unten und so ein bisschen Fanbaiting finde ich, ist es auch, ja, also dieses oh, it's been an honor serving with you all und Diana und Riker werfen sich bedeutungsvolle Blicke zu und alle werfen sich bedeutungsvolle Blicke zu, dann hast du diese Musik, die das Ganze noch so unterstreicht und also ich meine, ich habe für zwei Sekunden natürlich gedacht, oh mein Gott, sie werden sie doch nicht killen, aber das war natürlich das, was sie wollte, dass man das denkt als Fan, ja, gut.
Ja. Ja, aber diese Blicke, da hatte ich auch Schwierigkeiten mit, muss ich sagen.
War dir das zu kitschig?
Das war mir ein Tick zu viel. Ja, also der Satz, it has been an honor serving with you, der ist ja eh schon so ein bisschen abgedroschen, sag ich mal.
Ja,
genau. Und dann noch diese
Blicke. Sagen, dass ich ständig war. Oder sehr
ja.
Naja, also auf jeden Fall hatten wir dann diese Szene, die natürlich nahelegen sollte, oh mein Gott, Leute, habt ein bisschen Angst, vielleicht stirbt eure Lieblingsfigur.
Ja.
Dann sind wir auf dem Borgwürfel und es sieht so aus, als ob die meisten Borg tot sind. Also der Würfel ist im Grunde ein großes Grab, das was übrig ist nach Unimatrix Zero. Und
nee, Unimatrix Zero, Endgame.
Ach, Endgame, natürlich. Ja, das meinte ich. Ich habe mich versprochen, danke. In Ermangelung einer Borg-Armee, weil halt alle Borg auf dem Würfel mehr oder minder tot sind, musste eine neue Armee geschaffen werden. Und das ist natürlich jetzt klar, sind die neuen Borg, die neuen assimilierten Borg, die jetzt
Menschen,
die neue Armee wird. Genau. Die
armen jungen Menschen.
Ja. Und wie es kommen muss, Picard trennt sich dann jetzt vom Außenteam. Und zwar sagt er, er geht auf die Suche nach Jack. Und die anderen beiden machen sich auf die Suche nach dem Transmitter, um ihn zu zerstören. Beziehungsweise auszuschalten, wenn möglich. Und dann kommt noch dieses, ich bin jetzt nicht mehr euer Captain, sondern ich gehe jetzt als Vater.
Genau,
und
ich kann nicht mehr euer Captain sein.
Also ich, tut mir leid, ich weiß nicht, es war mir echt too much. Ich muss es dir ganz
mir
klar
auch,
sagen.
Mir auch,
okay.
Mir auch zu viel.
Und ich kann mir vorstellen, dass es Patrick Stewart auch zu viel war, weil das ist auch in Interviews so immer wieder raus, so, oh, jetzt muss ich diese dritte Season machen, die nicht mehr das ist, was ich eigentlich mit allen abgemacht habe.
Ich glaube, nicht die dritte Season, aber vielleicht so diese eine Szene. Also, weil ich bin gar nicht ganz so negativ, was diese dritte Season angeht, wie, also das Problem ist, ach, reden wir am Ende drüber, so, egal. Also, Beverly ist jetzt diejenige, die ihn aber dorthin leitet, wo Jack ist, weil sie ja durch diese Gehirnströme eben ungefähr rausgefunden hat, wo er denn ist. Wobei er natürlich, auch hier wieder Plot Convenience, in einer Dead Zone ist, in einer funktoten Zone. Das heißt, bis zum Rand von dieser Zone kann sie Picard dann leiten und den Rest muss er dann selber gehen. Und auch dann haben wir wieder einige herzerwärmende Abschiedsszenen, also einmal zwischen Riker und Picard. Ich finde, da haben wir wieder so ein bisschen so diese Vater-Sohn-Geschichte. Also ich finde, die ist halt einfach zwischen Riker und Picard doch da. Dann will Picard ja was sagen und Riker sagt schon, ich weiß schon, was du sagen willst, also immer. Das heißt, die verstehen sich auch ohne Worte. Dann möchte er sich ja auch von Worf verabschieden und das ist auch sehr schön. Dann sagt Worf nämlich, es gibt zwei Dinge, also zwei Phrasen, die ein Klingon niemals zugeben würde, dass er sie kennt. Defeat and farewell, also sich geschlagen geben und sich verabschieden.
Genau.
So. Und ich dachte so, oh, ich liebe Worf. Das war schön. Und dann sind sie auch ihrer Wege gegangen. Dann hat sich Picard ja auch noch von Beverly verabschiedet und hat ihr gleichzeitig eine Art Absolution erteilt, weil er nämlich sagt, shielding Jack from danger, you did everything right. Was ehrlich gesagt ganz andere Töne sind, als die, die er angeschlagen hat, als er erfahren hat, dass er einen Sohn hat. Weil da hat er ihr ja noch vorgeworfen, dass sie genau das gemacht hat, nämlich ihn von ihm weggehalten. Und ja, natürlich darf auch ein Picard jetzt anderer Meinung sein, aber mir war das zu, also das hat halt alles ein Wohlgefallen aufgelöst. Das, weißt du, das war mir zu einfach. Also ich fand es doof. Ich finde,
hätte also ich fand genug sollen. Zeit ist vergangen, also... Ich glaube, er wollte ihr quasi einfach sagen, hey, ich sehe jetzt, was du mir damals gesagt hast und dass vielleicht keine Chance gab, es zu sagen.
Ja, aber was ich grundsätzlich sagen muss, ist, wir hatten jetzt also relativ in schneller Abfolge 5 Abschiedsszenen am Stück. Nee, 4 Abschiedsszenen am Stück. Und ja, die waren zwar alle tendenziell ein bisschen kitschig, aber ich finde, dass Picard, also Patrick Stewart, finde ich, hat die doch sehr gut gespielt. Die waren emotional, aber ich fand, die waren nicht extrem emotional überzogen. Das Material, das er zum Sprechen bekommen hat, das war ein bisschen kitschig, das ist richtig, aber ich finde, dass Stewart selber da ganz gut eine Balance versucht hat, eine Balance zu schaffen. Also es hätte nämlich auch sehr viel schlimmer sein können.
Ja.
Ja, das stimmt schon, ja.
Dann geht es weiter. Riker und Worf gehen den Transmitter zerstören. Picard trifft dann, also findet dann Jack. Und Jack ist borgifiziert, das heißt, also er ist komplett im Borg-Design. Hier interessant, das ist tatsächlich eine Kopie des Locutus-Designs, das wir aus Best of Both Worlds kennen. Also quasi wie der Vater, so der Sohn. Und wir bekommen jetzt auch die Borg-Queen zu Gesicht, die also, ich sag mal, unter der Decke hängt, so mit dem halben Oberkörper, wie wir sie auch aus First Contact zum Beispiel kennen.
Ja, die war nicht ganz, überhaupt nicht. Sie war, vielmehr hat man noch so einen Körper gesehen, der vorher nie da war, also so Rippen und so. Ich dachte dabei, ich mache ja immer gern Witze darüber, wie, was würde denn, weil Borg-Queen, Adel und so weiter, was würde die Regenbogenpresse wohl schreiben? Borg-Queen ganz abgehalfter.
Ja, ja.
Was ist mit ihr? Keine Ahnung, ihre Drohnen nicht mehr da, um sich Sorgen zu machen. Keine Ahnung. Ja,
aber was man sehen kann, oder was man sehen konnte, ist, sie scheint offensichtlich, ich sag jetzt mal, beschädigt zu sein. Also es sah aus, als wäre sie verstrahlt, ehrlich gesagt, oder so. Sie hatte so Wülste auf der einen Seite oder Verbrennung oder was auch immer.
Die Wülste auf der Seite waren ja auch das, was du siehst bei Vadik mit dem...
Ja, richtig.
Das war quasi die Borg-Queen, nur mit einer anderen Stimme, damit sich halt nicht verrät, dass es die Borg-Queen ist. Ja.
Also sie war auf jeden Fall irgendwie betroffen, entstellt. Ich vermute mal von dem Virus halt, das wir ja also aus Voyager kennen. Wäre jetzt meine Vermutung, aber es ist natürlich alles nur geraten. Und sie begrüßt Picard und sagt, Locutus, willkommen zu Hause. Und wir so alle so, oh scheiße, nein. Ja, und interessant hier noch, ich möchte sie einmal erwähnen.
Royal Family ist endlich
genau wieder vereint. Ich möchte sie kurz namentlich erwähnen. Jane Edwina Seymour ist die Schauspielerin, die Borg-Queen hier als Buddy-Double spielt. Das heißt, das ist die Schauspielerin, die wir sehen. Und die Stimme natürlich, haben wir schon drüber geredet, ist Alice Creech oder Creech. Ich weiß immer nicht, wie ich sie ausspreche.
Ich glaube, Alice Creech spricht sie sich
Creech,
auch. Creech,
okay,
aber auch nicht.
Danke. Und genau, hoffe, also das sind die beiden, die wir hier zu Gesicht oder beziehungsweise zur Stimme zum Gehör kriegen. Michael, was ist dein Verhältnis zu der Borg-Queen? Hast du auch?
Oh.
Ja, das ist schwierig. Also als ich die damals bei TNG als, was war ich denn? Da war ich da ein Teenager. Ja, da war ich ein Teenager, das erste Mal gesehen hatte. Da fand ich das großartig. Ne? Da fand ich
also
echt,
es war ja First Contact, war das, ja.
Ja, müsste es gewesen sein, richtig. Ne? Also das hat mich wirklich beeindruckt. Jetzt die Tage kam mir mal irgendwann so ein Gedanke, braucht so ein Kollektiv eigentlich eine Königin?
Ja, das ist ja, ja die klassische Diskussion im Fandom.
Ja, ja, ja. Ja. Der kam mir zum ersten Mal jetzt die Tage.
Ah, okay.
Der Gedanke,
das ist eine ganz alte Diskussion.
Also die Diskussion ist wohl immer gewesen im Fandom, dass ja das Beängstigende an den Borg ja eben dieses Kollektiv ist und dass es eben keine Queen gibt. Und die war natürlich dann für First Contact, aber die brauchten für First Contact einen Bösewicht, eine Bösewichtin und haben dann eben die Borg-Queen ins Leben gerufen,
Ja, das ist so ein bisschen dann, wie die das gemacht haben, ist so ein bisschen, wie die Griechen das Perserreich betrachtet haben. Es gibt einen freien Mann im Perserreich und die anderen sind alle Sklaven irgendwie, so wirkt das dann so ein bisschen. Nee, aber grundsätzlich jetzt auch in Staffel 2 und so, da war die natürlich eine coole Gegenspieler.
Da war sie und so. Also ich sag zum Beispiel, mir hat Staffel 2 ja sehr gut gefallen. Ja, es gab natürlich, und ich weiß auch, Covid war auch dran schuld, dass also auch was Drehbuch und meine Inszenierungen betraf, dass es so ein bisschen gehapert hat. Aber Staffel 2 fand ich war sehr, sehr toll. Vor allem seitdem ich auch raushörte, dass Akiva Goldsman, der ja hauptsächlicher Showrunner da war und Matalas weniger mit zu tun hatte. Und er und Patrick Stewart hatten eben das Thema langjähriges Trauma, das dich lebenslang begleitet oder halt dich fertig macht, behandelt. Und ich glaube, Eltern von Goldsman oder Familie sind auch TraumapsychologInnen, also die auch Experten in dem Gebiet sind. Und also wirklich, es war, also du hast wirklich gemerkt, wie das Thema Trauma da fast, also mit Expertise gezeigt worden ist. Geinen eben sagte, ja, die Menschen sind die einzige Spezies, die teilweise noch in der Vergangenheit leben, weil sie noch mit sich mit diesem Trauma beschäftigen und das einerseits sie behindern kann, aber andererseits auch dazu führt, dass sie länger Zeit investieren, ein Problem tatsächlich zu lösen.
Und
ich fand halt auch zum Beispiel, wie da die Borg, also Annie Wershing sowieso großartig. Leider ist sie von uns gegangen und ich fand halt diese ganze Storyline mit Jurati, die ich sowieso mochte und wir halt eben schon da schon dieses Thema mit Einsamkeit, die Borg Queen und die andere Person, eigentlich das, was sie mit Jack und da mit der Borg Queen gemacht hat, war mit Borgati, wie ja das Pairing genannt wurde.
Ja.
So viel interessanter, spannender. Also schon allein die Borg-Queen geht mit Jurati auf eine Abendveranstaltung. Diese Optik allein, das war so großartig.
Das hatte was.
Und wie sie halt auch, wie gesagt, normalerweise bin ich kein Fan von Gesangsnummern, aber in dem Kontext und das Lied und alles, es war fantastisch. Und auch die Borg-Queen in einem roten Kleid, das irgendwann ganz zerfetzt ist und dann rennt sie statt in ihren High Heels mit dicken Boots, so Docks-mäßig darum. Und mein Teenie-Ich, das ja auch als Teenie die Borg-Queen sehr geliebt hat, also ich bin so als Teenager rumgelaufen, weißt du, so irgendwie ein schickes Kleid, aber dicke Docks dazu. Und ich hab mich da gesehen und da haben sie das also wirklich auch gemacht, dass du eben dieses, ja, sich wiederfinden in dieser Antagonistin, ja, so ein weiteres Feld als meistens so dieses, entweder ist sie ganz, ganz böse oder wie sie halt jetzt dargestellt worden ist, als die quasi, ja, destruktive, fiese Mutterfigur. Das ist hochproblematisch, was die da gemacht haben, finde ich jetzt. Also wie die Borg-Queen, weil die Borg-Queen sonst nie ihr Kollektiv als ihre Kinder gesehen hat.
Wobei, also du hast ja beides. Du hast diesen Mutter-Trope drinne, aber natürlich auch so diesen Gott-Trope drinne. Also das war ja das eben, als es um die Namensfindung ging, dass sie sich eben als also immer, also ich weiß nicht, ich bin da auch nicht ganz so versiert, aber so wie du die christliche Dreifaltigkeit hast sozusagen aus Vater, Sohn und Gott, hast du hier halt Gott, Mutter und, also Gott, Mutter und Sohn quasi,
Und Jean-Luc Picard.
Ja. Aber es ist schon so, du hast es gesagt, das ist tatsächlich eine Motivation, die wir hier haben, denn die Borg-Queen sagt ja eben, dass sie abgeschnitten war vom Kollektiv und dass sie diese Einsamkeit gespürt hat und dass sie plötzlich ein Ich war und kein Wir mehr und dass sie das so gequält hat, dass sie jetzt eben dafür Rache will. Und dass dann diese Stimme von Jack, er selbst ist ja der Sender, er sendet ja aus sozusagen und offensichtlich ist die Borg-Queen der Empfänger in dem Fall, dass diese Stimme zu ihr kam als Erlösung. Also er ist quasi der Erlöser. Auch wieder eine Wortwahl, Wahl, wo man natürlich sehr an verschiedene Religionen denken kann. In meinem Fall ist es die christliche, aber natürlich klar, in anderen Religionen genauso. Und ich dachte so, okay.
Ja.
Vor allem hätte ich mich nicht gewundert, wenn jetzt diese Borg-Queen statt Shadows of the Night von Pat Benatar plötzlich in die Rache-Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte.
Aber es wäre sehr passend.
Es hätte gepasst und es wäre noch etwas cooler gewesen und hätte dem mehr Coolness gegeben. Weil ansonsten fand ich das fast sogar etwas unwürdig. Also, weil ich hatte man, es war halt ja
immer da.
Und es war so offensichtlich, ich sage jetzt mal aus Sicht auch von als kreativer Mensch, Staffel 2 und 3 wurden am Stück durchgedreht. Und in Staffel 3 haben sie wieder aufgenommen, eine mysteriöse Tür, eine dunkelhaarige Lady führt den traumatisierten Mann zu dieser Tür, um diese endlich zu öffnen gegen Staffelende, wo dann irgendwas dahinter ist, was auch immer, ganz Traumatisches. Und auch eben mit der Borg-Queen, die eben ihre Einsamkeit auf eine andere einsame Person projiziert und daher zu sich lockt, um dieses Einsamen und sich ausgestoßen zu fühlen von der Gesellschaft so. Und ich sag mal, Jurati, weil du siehst sowas halt sonst selten. Jurati ist halt wirklich so autistisch gecodete, nerdy, verrückte Wissenschaftlerin. Genau, aber genau das und das diese Repräsentation von sowas siehst du halt so selten. Stattdessen jetzt, verzeiht mir bitte, pardon my French, Jack Crusher, Bumsbubi vor den Sternen. Ah, furchtbarer Charakter. Also der Schauspieler kann nicht. Aber ich finde den Charakter, also ich sag jetzt Nachhinein, ist mir heute bewusst geworden, weil damals bei TNG ist mir zum Beispiel Wesley, der war mir eher egal, aber er hat mich nie genervt. Ich fand den nicht schlimm, den Charakter. Während Jack, oh du Hölle, der nervt mich so, ich krieg viszerale Zuckungen von dem.
Naja, also jetzt muss ich hier kurz mal einschreiten, weil ich, ja, völlig legitim, alles gut, kannst du. Er ist ja auch wirklich unsympathisch geschrieben. Ich finde, er hat schon ein bisschen Wandlung in der Staffel erfahren. Also,
aber es ist so.
Aber es ist ja natürlich, es werden Klischees bedient, das ist definitiv, das ist schon richtig. Ich empfinde das jetzt nicht so schlimm wie du, also das muss ich kurz mal einwenden, weil ich immer das Gefühl habe, wir werden zu negativ. Wir dürfen ja negativ grundsätzlich sein, ich verstehe das, dass man, wenn der so angelegt ist, dass man den nicht mögen kann.
Weißt du, ich sage jetzt mal, das ist jetzt fies gesagt, es ist sehr, sehr fies, es wird nicht wahrscheinlich nicht die Realität sein, aber ich stelle mir halt vor, so Terry Matalas, der sich denkt so, der sowieso dafür bekannt ist, so ein bisschen andere, neuere Track-Produktionen nicht zu mögen und lieber.
Ja, er ist halt super konservativ und sehr gestrig und in seiner Denke.
Genau. Das ist ja, und der halt sich dann so denkt, so, die Idee hinter Borgatti ist ja toll und dann brauchen wir unbedingt ein Kind von Picard und das muss natürlich ein Sohn sein, der so heißt wie der Vater also der Wesley.
Also von Wesley?
Der verstorbene Mann von Dings.
Beverly?
So von Beverly. Und dem besten Freund von Picard. Wunderbar. Und natürlich muss es ein Kerl sein. Und natürlich muss er. Oh ja, und der Kirk in 2009, der war ja so toller Kerl. Diese Figur werde ich jetzt da mit reinpressen, der so ein Zahnschmerzcharakter war. Und es gibt so viel Mittel und Wege, unsympathisch zu schreiben. Ich sage zum Beispiel, ich persönlich fand Vadik nicht so toll. Aber Vadik war wenigstens innerhalb von den ganzen Klischees drumherum, war dann noch relativ viel Interessanteres drin, vielschichtigeres drin, nicht ganz. Sie war trotzdem, fand ich, letztendlich platt, vor allem weil mit der Borg-Queen beide wollten Rache. Und ich hatte gehofft, dass es jetzt am Ende darum geht, wie es früher auf den TNG der Fall war. Das wäre richtig TNG-mäßig gewesen, wenn sie hingegangen wäre, diese rachsüchtigen, ja, von der Föderation geschädigten Gruppen, Personen irgendwie so dermaßen, sagen wir so, in ein Gespräch zu bringen, dass darüber geredet wird, hey, ihr habt uns an die Wand gestellt. Wir waren mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns natürlich entsprechend nicht 100% gut benommen, aber ihr wolltet uns erobern, uns entweder umbringen, versklaven, assimilieren, was auch immer. Und jetzt meckert ihr rum, dass ihr irgendwie zum Sterben alleine gelassen worden seid oder was auch immer. Ja, es ist Mist auf beiden Seiten. Lass uns darüber reden. Das ist sowas, was halt sonst ganz klassisch bei Star Trek immer wieder in den Sinn kommt an Konfliktlösung. Und das war nicht, es war so, es war sehr dualistisch, diese Staffel. Und ich fand das traurig. Sehr traurig.
Ich darf ganz kurz mal reingrätschen. Michael, du hast das letzte Wort zu dem Thema. Dann gehen wir weiter. Weil du wolltest noch was sagen vorhin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon erledigt sich hat.
es sind mehrere Sachen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ich fasse das erste erstmal ganz kurz. Und zwar, dass
oh mein Gott, wir haben einen Gast, der sich vorbereitet. Du hast mitgeschrieben. Ich bin ganz.
Ja, ich schreibe mit, genau. Während ihr redet, mache ich mir kurz Notizen.
Wow.
Genau. Nee, und das erste war das mit der Tür. Das war jetzt bei mir vielleicht Zufall, weil ich Staffel 2 und 3 am Stück geschaut habe. So. Aber ich dachte, als dann wieder die Tür kam, genau das, was du gerade eben gesagt hast, als jetzt in Staffel 3 wieder die Tür kam, habe ich echt gedacht, ist das euer Ernst? Ihr könnt mir doch jetzt nicht schon wieder mit demselben kommen.
Ja, ja.
So irgendwie. Ja. Ne? Also gut, aber das haben wir jetzt schon ausgeführt, müssen wir nicht mehr drüber reden. Verdict konnte ich mich jetzt auch nicht so für begeistern, fand ich aber okay. Und Jack fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber überzeugt hat er mich auch irgendwie nicht. Das war auch nicht so mein Fall. Und jetzt noch ein größerer Punkt, der ganz am Anfang kam. Ihr habt eben die Traumata angesprochen.
Ja.
Und das ist jetzt ein Gedanke, der stammt gar nicht von mir. Den habe ich die Tage beim Kumpel und Hörer Ronsen gelesen. Der sagte oder schrieb vielmehr, dass Picard nach seiner Assimilierung ein schweres Trauma davon getragen hat. Mhm. Ist ja logisch. Das wird ja jetzt auch wieder angesprochen, was vor 35 Jahren begonnen hat, das endet heute. Jetzt haben wir eine ganze Generation von Star Trek Personal, das dieses Trauma hat.
Ja, und nicht nur, da haben wir, also du hast es wahrscheinlich noch nicht gehört, weil die so spät, die kam gestern erst raus, aber genau darüber haben wir in der letzten Trackgasm-Episode gesprochen.
Ah, nee, hab's nicht gehört, tatsächlich.
Ja, da hattest du noch keine Chance, aber genau darum, und zwar nicht nur die Generation jetzt, sondern die ganze Generation, die bei Wolf 359 dabei war, ja auch.
Die auch, stimmt.
Also
stimmt,
im Grunde ist es schon die zweite Generation in Folge.
Und dann der Dominion-Krieg.
Ja,
stimmt. Der Dominion-Krieg.
Also eigentlich müsste der ganze Alpha-Quadrant nur noch aus Therapiesitzungen und Schulen und Therapeuten,
was auch gut
Praxen
wäre.
Bestehen.
Ja.
Ja. Das ist aber, das stimmt schon, ja. Und da haben wir uns nämlich auch drüber geärgert, dass das mit keinem Wort irgendwie auch nur erwähnt wird. Also das ist dieses, wir schütteln es ab und es geht weiter. Ja.
So wie Miles O'Brien im DS9 nach der
genau.
nach
Wumboy.
Das war halt nach einer O'Brien Must Suffer Folge danach ist alles wieder in Ordnung, obwohl er vorher das große Trauma hatte.
Richtig, also man denkt natürlich zuerst, bei diesem ersten Trauma denkt man natürlich zuerst auch an Sisko und DS9, aber es wurde ja auch gerade in dieser Staffel natürlich mit Captain Liam Shaw angesprochen, der ja auch davon spricht, so, ne, da wird das ja tatsächlich nochmal die Erinnerung wachgerüttelt.
Das war ja auch realistisch, dass es mehr Leute gibt als Sisko natürlich, die entsprechend da immer noch, sagen wir mal so, ein Brass auf Picard haben.
Genau.
Und halt so sehr, dass sie noch nicht dazu kamen, darüber nachzudenken, wie es Picard eigentlich mit der Sache geht. Weil sie halt selbst mit ihrem Trauma noch so beschäftigt sind. Weil ich fand zum Beispiel Shaw, ich bin nicht sein größter Fan, aber ich finde, man hätte mehr zeigen müssen, nachdem, haben wir letzte Woche schon gesagt, nachdem er halt so in der fünften Folge war das ja, da auch Seven ihm gesagt hat, so ja, die LaForge, die nennt mich immer Commander Seven und nicht Hansen aus Respekt. Und er ja auch noch sagte, good call, wo die beiden ja wirklich da an den Nacelles da gearbeitet haben. Und dann hätte ich gerne mehr Arbeit an ihm zu sehen, statt in der nächsten Folge, dass er frotzelnd im Turbolift mit Picard und Riker steht und da noch rumgiftet. Und da halt ein bisschen mehr von, ja, ich versuche irgendwie, ich hadere an mir und irgendwie was zu sehen, wie er so zu sich kommt. Und hätte ich gern mehr gesehen. Das war vielleicht auch bestimmt vielleicht auch was auch auf den Schnittraumboden gefallen, irgendwelche Szenen, klar.
Ja.
Aber ich fand, ja, Ja,
den fand ich nur ganz kurz. Ihr werdet da ja schon in den letzten Folgen drüber gesprochen haben. Darum sage ich das jetzt ganz kurz. Ich fand an dem ganz interessant. Der kommt hier anfangs so richtig unangenehm, widerwärtig rüber, der Sean. Ne? Und dann mag man ihn plötzlich doch so ein bisschen. Und da würde ich dir völlig zustimmen. So, also da hätte ich Spaß dran gehabt, wenn der so ein bisschen weiter ausgebaut worden wäre
Und
auch so. Ne? Der hatte Potenzial.
vor allem hatte er sich ja, ein Captain sucht sich ja die ersten OffizierInnen ja aus. Und klar, er hat ein Borg-Trauma und es hätte vielleicht auch gezeigt oder gesagt werden können, dass er eben Seven sich aussuchte, weil er weiß, sie ist sehr gut und versucht hatte, so die Nähe zu einer Person, die mit dem Borg zu tun hat, weißt du, so eine Konfrontationstherapie für sich zu machen, aber es hat nicht ganz geklappt. Das ist auch menschlich, ist okay. Aber für mich war er, also was auf dem Bildschirm rüberkam, einfach, ja, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt.
Ja, in der letzten Folge, also wir können es ja ganz noch einmal sagen und dann aber nicht mehr drüber diskutieren, wie ich das, wenn ich das richtig, du darfst mich korrigieren, wenn ich es falsch zusammenfasse, aber die Problematik, die bei Shaw ja da ist, zumindest glaube ich für dich war, dass er halt sein Trauma und dass die damit einhergehende, ich sage jetzt mal, schlechte Laune in Anführungszeichen auslässt an anderen. Also dass er quasi nach
Genau.
unten tritt. Das ist das
Weil vor allem,
Problem, das du mit dem Charakter hauptsächlich, glaube ich, hast, oder?
genau, vor allem, weil halt die Fans, die zum Beispiel Disco hassen und ständig darüber meckern, dass Michael Burnham angeblich in jeder Szene heulen würde, die allerdings ihre verschiedenen Traumata halt lieber durch, und Worf sagt das sogar in dieser Folge, Tränen vergießen, heilt den Körper oder sowas. Und das ist wirklich wahr. Und Worf hat es halt auch noch gesagt, ist Michael Burnham
Aber er hat auch gesagt, er hätte nie geweint, wo ich dachte,
ja, weil das vielleicht nicht kann. Weil das vielleicht nicht kann. Er ist ein Klingone. Und deswegen sehe ich das eher als, ja, ich kann, ich, er konnte vielleicht nicht weinen, weil er keine Tränendrüsen hat. Wissen wir ja nicht.
Ah, das ist aber eine schöne, schöne Erklärung. Ich
Das
hab,
ist
weil, also
interessant.
weil ich hätte ja eher
Für mich
gedacht.
klang das so wie, aber ich habe nie geweint im Sinne von, er beschreibt einen Vorgang aus der quasi menschlichen Biologie und Psyche als Außerirdischer und sagt im Sinne von, ja, aber ich habe nie geweint, im Sinne, ja, aber ich habe die Kapazität nicht dazu, weil mein Körper das nicht kann.
Okay,
So
ich
habe
hatte
ich
es
das
anders
verstanden.
verstanden tatsächlich. Aber okay, das weiß ich nicht. Müsste man mal recherchieren. Aber egal, auf jeden Fall, ja, genau. Aber das war eben
Und dann
quasi.
halt so dieses für mich, und das ist halt, warum ich auch öfters sage, wenn dieses gesamte Fandom-Kontext nicht wäre von diesen quasi, wie ich spürte, auftrumpfenden Dude-Bros, die halt so, ha, Shaw ist so toll, der ist so wunderbar und ja, super. Ich weiß nicht, also ich habe lieber eine Person, die nah am Wasser gebaut ist und ehrlich, offen und verbunden durch ihre Probleme geht und vielleicht mal zu viel, wie sagt man, zu viel Verantwortung auf sich bürdet und ein paar rasche Entscheidungen macht, als jemand, der ein Stinkstiefel ist und andere Leute klein macht, weil es ihm scheiße
Ja,
geht.
die werden halt, hier werden halt verschiedene Coping-Mechanismen gezeigt und das ist halt ein Coping-Mechanismus, der
Ja.
gefällt halt einfach nicht. Das kann ich verstehen.
Gefällt ist das falsche Wort, finde ich aber egal. Ich finde es halt kontraproduktiv. Hat nichts mit Gefallen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es kontraproduktiv ist.
Was ich noch als Stichwort interessant fand hier, um nochmal kurz den Bogen zurückzuspannen zur Szene, wo wir eigentlich ursprünglich herkamen, dass die Borg-Queen noch sagte, das fand ich nämlich ein schönes Stichwort, die neuen Borg, die Zukunft der Borg liegt nicht in Assimilierung, sondern in Evolution.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr spannend, eigentlich so als Gedanke einfach, wie sich die
War
Borg
so, wir haben noch
weiterentwickeln.
von den Changelings, die ja quasi KlonexpertInnen sind und dann vielleicht irgendwie noch was von den Changelings abbekommen. Ich weiß es nicht.
Also jetzt ist es so, wir springen mehrfach hin und her in der Folge. So oft hin und her springen können wir jetzt nicht. Das macht nur Kirre. Aber um kurz noch auf dem Borgwürfel das abzuschließen, Riker und Worf sind ja dabei, den Transmitter zu zerstören, beziehungsweise ihn erstmal zu finden. Und ja. Um sie davon abzuhalten, erwachen dann die vermeintlich toten Borg doch plötzlich wieder zum Leben. Zumindest die, die noch so aus dem letzten Loch pfeifend, genau, das noch hinkriegen. Und es kommt natürlich zum Kampf. Und da haben wir auch wieder so ein bisschen Comic Relief. Also Worf, der Riker das Schwert gibt und Riker, dem das Schwert zu schwer ist. Und dann zaubert da Worf aus dem Händel, irgendwie aus dem Griff, noch einen Phaser. Und du hattest die ganze Zeit einen Phaser. Warum hast du ihn nicht benutzt? Und Worf, Swords are fun. Schwert hat Spaß. Und ist ja super großartig. Und natürlich schlagen sie dann die Borg zurück, selbstverständlich. Und während also wir diese Parallelhandlungen auf dem Borgwürfel haben, geht es natürlich auf der Titan weiter. Denn die entdecken in der Zwischenzeit, dass da eine Enterprise D rumfliegt. Und Seven denkt sich oder errät dann die Pläne, die Enterprise wahrscheinlich hat. Und sagt, okay, wenn die Enterprise versucht, gegen die Borg irgendwie anzutreten, dann müssen wir versuchen, ihnen so viel Zeit zu verschaffen wie möglich, um ihren Plan durchführen zu können. Und dann kommt genau das, was du schon erzählt hattest, dass sie nämlich rausfinden, wenn sie sich tarnen, dann sind sie außerhalb der Kontrolle dieses Gesamtnetzwerks. Und da habe ich eine Frage.
Auf Sicht funktioniert.
Ja, und genau, da habe ich nämlich eine Frage. Das finde ich total doof. Also das ist ja echt ein Design-Flaw, oder? Auf Sicht? Also ich meine, hallo?
Du hast ja quasi wahrscheinlich irgendwie sichtbar oder unsichtbar, meistens wie so ein Laser oder was auch immer, heutzutage wäre das so, dass du halt Sensoren hast mit Empfang, weißt du? Die halt dann, wenn eine Tarnvorrichtung da ist, sind halt diese Sensoren.
Ich verstehe das schon von der Art und Weise. Ich finde, es ist eine voll der Designflaw, wenn es um so eine große Flotte im Weltraum geht. Aber ich nehme es zur Kenntnis. Ein Glück haben wir ja die Tarnvorrichtung an Bord. Die schmeißen wir dann natürlich auch an. Und dann hast du genau eben diese schönen Captains-Reden-Moment von Seven mit der Familie, die man schützen soll, und den Kindern und so weiter und so fort. Und sehr schön. Also da habe ich so ein richtig schönes Seven, Chaka. So. Ja. Dann hüpfen wir zu Enterprise, hüpf, hüpf, hüpf. Da ist es nämlich so, dass die gleichzeitig vom Borgwürfel angegriffen werden, also beschossen werden. Und hier haben wir jetzt genau diese Szene, die du genannt hast, mit Beverly an der Waffenkonsole. Denn Jordi sagt, das muss manuell ausgeführt werden. Ich hatte noch keine Zeit, das zu reparieren.
Zu automatisieren.
Und dann legt sie da auch echt einen zielgenauen Waffenlauf hin und schießt auch echt alles ab und so weiter. Alles groß. Ja,
die ganzen,
fliegen auch mal, noch.
Die Turrets, wie heißt das auf Deutsch?
Ziele.
Nicht die Ziele, sondern diese kleinen Geschosse am Borgwürfel, das quasi geschossen hat. Das wollten sie ja wegschießen, damit sie halt näher am Würfel rankommen könnte, damit der Borgwürfel sich nicht mehr verteidigt.
Aber das auch noch in Bewegung, also nochmal extra schwer. Und
Geschützturm, genau, Geschütztürme hat sie weggebombt mit Photon oder halt Torpedos.
Und das hat sie so gut gemacht, dass alle sie ganz mit großen Augen anstarrten und sie nur so: Es ist viel passiert in den letzten 20 Jahren.
Ja.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Spiegelung der Szene, die wir ganz am Anfang in der ersten Folge hatten, wo sie natürlich auch gleich mit der Waffe im Anschlag zu sehen war.
Wo sie sich gegen diese seltsamen Changelings zur Wehr gesetzt hat.
Ja, wir lokalisieren dann auch den Verstärker. Und zwar ist dieser natürlich im Herzen des Borgwürfels. Und der liegt so unglücklich, dass es also unmöglich ist, für ein Schiff da irgendwie hinzufliegen. Aber Data, mein Name ist unmöglich, schafft es natürlich. Denn er sagt, ich kann es, mein Bauchgefühl sagt mir, ich schaffe es. Während Jordi sagt, das ist unmöglich, bist du dir sicher? Und dann finde ich aber sehr süß, dass Data eben sagt, ihr müsst mir vertrauen. Und das dann alle aber auch wirklich, weil sie einfach schon so lange einander kennen und einfach so eine eingeschworene Truppe sind, ihm auch wirklich vertrauen und sagen, okay, los geht's.
Jordi sagt, wir vergehen jetzt nach Datas Bauch.
Genau. Und dann natürlich Deanna, die sagt, why am I sensing enjoyment? Und da musste ich aber kurz mal stocken, weil, ja, das war natürlich für den Witz hier gemacht, aber warum kann Deanna Datas Gefühle spüren, wenn der einen synthetischen Körper hat?
Weil dieser synthetische Körper so nah wie ein, also mit Emotionen und so weiter ist, dass sie das lesen kann, weil dieser synthetische Körper quasi ein, nicht wie ein Klon ist.
Aber dann kann die ja auch Picard lesen.
Ja.
Okay. Ich dachte, die könnte beide nicht lesen, gerade wegen des Körpers.
Doch.
Na gut. Sie gelangen dann also tatsächlich durch die Flugkünste von Data, was übrigens auch großartig aussieht, wie der da so reinfliegt. Und diese ganze, also ganz optisch fand ich, war das super schön gemacht. Und sie gelangen dann eben zu diesem Verstärker und stellen fest, verdammt, wenn wir den jetzt zerstören, dann zerstören wir in der Kettenreaktion den gesamten Borgwürfel. Damit natürlich auch Picard und Jack.
Ja, und Riker und Worf.
Ja, genau, klar, Picard, Jack Ruggles, also alle, die drauf sind. Und mal wieder hast du hier die klassische Star Trek-Situation, also die wir schon in Star Trek öfter hatten, unter anderem natürlich prominent in Star Trek 2, The Need of the Many versus The Need of the One. Ja, genau. Also viele gegen einen. Und das ist ja auch das, was Beverly dann sagt. Sie sagt,
also Abwägung.
Eben. Ja, genau, also genau, das meine ich ja. Und das auch, was Beverly natürlich sagt, ja, also entweder retten wir quasi Jack und Picard und Worf und Riker und so weiter. Troy sagt es, ja, danke. Oder halt die ganze restliche Galaxis
oder halt den Alpha.
Also super, genau. Ja, ja, und ich meine, das ist natürlich dann keine Frage eigentlich. Ja.
Ja.
Ja, in der Zwischenzeit haben wir weitere Kämpfe auf der Titan. Da ist es nämlich so, dass die neuen Borg sich dummerweise befreien konnten, dann natürlich die Tarnvorrichtung zerstören, sodass die dann wieder in diesem Flottennetzwerk drinne sind und wieder sichtbar und kontrolliert sind. Und die ganze Zeit wurde ja die Raumstation, also die Sol-Station im Umlauf der Erde ja angegriffen, denn ausgehend davon sind ja auch die Verteidigungsmechanismen der Erde eben gesteuert. Und jetzt ist es soweit, dass die Raumstation zerstört ist und
oder halt dessen Schutzschild weg ist und nicht mehr verteidigungsfähig.
Und sie jetzt eben die großen Städte auf der Erde anpeilen, um sie zu beschießen. Und es sieht alles sehr, sehr schlecht aus. Die Situation spitzt sich halt zu. Worf und Riker haben jetzt entschieden, ja, also wir müssen definitiv den Transmitter in die Luft sprengen, aber wir haben dann quasi noch 2 Minuten, in denen wir theoretisch Picard und Jack vielleicht noch retten könnten. Und die 2 Minuten, die kann ich ihm geben, hat ja dann Riker noch gesagt. Das heißt, sie machen sich dann auf die Suche eben nach Picard und Jack. Die beiden, die haben jetzt natürlich ihren eigenen kleinen kollektiven Moment, denn Picard kriegt Jack nicht los irgendwie von außen vom Kollektiv, also schaltet er sich ins Kollektiv ein, er verbindet sich also mit einem von diesen Tentakeldingern.
Ja, mit so einem Kabel halt. Wie,
genau.
Wie halt schon in Staffel 2 mit so einem Borg-Königin-Kabel.
Ja, aber er verbindet sich halt dann quasi mit dem Kollektiv, genau, und begegnet dann Jack in seiner menschlichen Form eben in diesem grün wabernden
Matrix-Kollektiv-Ding,
genau, danke.
Ja.
Ja, und da diskutieren sie dann halt natürlich, da haben wir wieder die klassischen Themen, die wir die ganze Staffel schon hatten, also Familie und Vater-Sohn-Beziehung, gefundene Familie. Und hier spiegelt sich natürlich ganz klar Picard in Jack und Jack in Picard. Also Jack, der ja gesagt hat, er hat sich immer anders gefühlt, er war immer alleine, er hat Verbindung gesucht und Familie auch gesucht im weitesten Sinne. Und Picard, der halt sagt, das war bei mir auch so, ich bin zu Starfleet gegangen, weil ich Familie gesucht habe und habe es in Starfleet gefunden und war auch alleine und habe gedacht, ich werde alleine auf meinem Weingut irgendwann sterben und habe dann jetzt aber festgestellt, dass du eigentlich das Wichtigste bist und du bist der Teil von mir, den ich immer vermisst habe. Und ich dachte so, Leute, ja, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt, aber ich fand das so kitschig geschrieben alles.
Ich fand allerdings, ich sag mal, ich bin da zweierlei. Einerseits kitschig, andererseits, wenn ich an jetzt USA oder auch ganze Welt, gibt es halt einfach immer noch genügend männlich sozialisierte oder sagen wir so konservativ männlich sozialisierte Männer, die tierisch Probleme haben, also Emotionen außer Wut oder Lust irgendwie sich auszudrücken und halt auch Zuneigung zueinander, auch so unter Freunden oder Vater, Sohn vor allem und so weiter, also in der Familie Zuneigung und Verbindung und Zärtlichkeit einander auszudrücken. Und das haben die beiden da gemacht und da muss ich sagen, dieses, und die haben ja auch beide geweint. Mhm. Und das muss ich sagen, in dem Fall für die Repräsentation dieser, sagen wir so, Bevölkerungsgruppe hier auf der Erde, ist das sehr gut gewesen, das auf dem Bildschirm zu haben und zu zeigen, dass gerade, und deswegen sage ich ja gut, Jack ist vielleicht ein Bums-Bubi, aber halt so ein Status Quo junger Mann, sagen wir mal so, oder halt so ein Archetyp oder wie auch immer, aber sehr, wie kann man sagen, ja, bestimmten traditionellen Mustern folgend. Und dass halt der und halt Picard als einer, der halt jetzt im Fandom neben Kirk als so der große Captain gilt und dann diese liebevolle Szene zwischen den beiden und Jean-Luc sogar sagt, so, dann werde ich, wenn du nicht gehen willst, dann bleibe ich hier. Und dann sich jetzt eben das auch rausstellt, dass der Jack dann merkt, hey, ich habe ja jetzt meine Zugehörigkeit, ich muss nicht mehr bei den Borg sein, und sich dann lossagt, sein Vater dann entstöpselt.
Ja, genau.
Genau, und beiden dann eben gerade, wenn Riker und Worf ankommen und dann halt von der D, die sich dann noch drüber schwingt, drüber fliegt, dann weggebeamt zu werden von einer brüllenden Borg-Queen. Aber was ich ganz süß fand, zwischendurch, als Riker und Worf da diesem Gang entlang gelaufen sind und Worf so schön sagte, ja, und ich habe schon befürchtet, wir würden diese Mission noch überleben.
Ja, ja, es war wunderbar. Und ich so das trockene Gefühl, Ironie.
Und ich habe auch so dieses Gefühl, dass er schon denkt, ach, dann bin ich ja gleich ins Torvokor.
Genau. Verdammt, du hast es mir versaut. Ja, 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 sehr schön.
Und das war sehr cool. Und dann wurden halt alle hochgebeamt und dann ist Jack also schon ohne seinen Locutus-Kopfteil auf die Brücke gegangen und Picard konnte ihn sehr schön auf der Enterprise
ja,
spielen.
Ja. Oh. Was ich übrigens hier auch noch ganz nett fand, war, es wurde Picard ja immer vorgeworfen, er hätte sich gegen seine Familie oder gegen seinen Sohn entschieden und stattdessen immer für die Sterne. Und hier haben wir natürlich jetzt auch ganz konkret einen Picard, der sich für seinen Sohn entscheidet, weil er nämlich sagt, und wenn du nicht aus dem Kollektiv raus willst, dann bleibe ich bei dir.
Genau.
Dann bleibe ich hier und sterbe mit dir zusammen. Und das ist ja dann auch der entscheidende Moment, genau, wo dann eben Jack sich berappelt und sagt, nee, Moment, das will ich nicht.
Und oh, da ist ja jemand, der quasi sich mir zugeneigt.
Genau. Und das ist ja auch, also das, was er seinem Vater am Anfang vorgeworfen hat, das beweist ihm jetzt sein Vater, dass er das eben nicht ist. Also das, sondern dass er der Wichtige ist. Also das ist natürlich das, was hier, glaube ich, auch noch so, warum das so kommt. Dann natürlich, du hast es gesagt, in der Explosion, dann noch so dieser schöne Satz von Jack, the time of the Borg is over. So, Was ich hier noch ganz interessant fand, war, sie können ja nur gerettet werden, weil Diana die Steuerung der Enterprise übernimmt und quasi ranfliegt an den Platz, an dem sie sind, und sie dann rausbeamen können, weil sie dann nah genug dran sind. Und sie kann das nur, weil sie offensichtlich eine gedankliche
Verbindung
Kommunikation zu Riker hat, der sich ja dann von ihr verabschiedet, der also schon sagt, ich werde dich bei unserem Sohn, bei Thet, wiedersehen. Aber ich habe erst nicht ganz gerafft, woher sie dann plötzlich wusste, wo sie sind. Aber sie hat wohl dann gefühlstechnisch Riker gespürt und konnte ihn dann dadurch aufspüren.
Sie konnte ihn, genau.
Ja, okay, gut.
Er hatte sich ja so von ihr verabschiedet, gedanklich, obwohl sie nicht da ist. Und das hat sie dann gespürt.
Ne? Ja,
das
okay, hat sie gut. Dann also da musste ich kurz nachdenken, woher sie es plötzlich wusste. Genau. Aber das war übrigens Diana. Ich meine, es ist ein blöder Witz, der seit Jahrzehnten durchs Fandom geht. Aber endlich ist Diana wieder rehabilitiert, weil sie hat die Enterprise nicht kaputt geflogen, sondern im Gegenteil. Genau.
Eben, sie hat die Enterprise sehr elegant geflogen und ist dann damit als Retterin in der Not aufgetaucht.
Genau. In dem Moment, in dem natürlich alles in die Luft geht, inklusive der letzten Generation Borg, ist natürlich auch die Connection unterbrochen, die Verbindung unterbrochen, und alle neuen Borg sieht man dann auf der Titan. Sie sind plötzlich wieder Menschen, also kommen zu Sinnen.
Entborg.
Genau. Und wir haben dann jetzt also hier die verschiedenen Szenen, wo sich es auflöst. Zum einen haben wir natürlich die Crew, die jetzt wieder auf der Enterprise ist, die alte Crew, also sprich Worf und Riker und Picard, und alle fallen sich irgendwie in die Arme, also Beverly umarmt Jack und Riker küsst Diana. Hallo, auf der Brücke.
Ja.
Data, weißt du, klopft dann Jolly die Schulter und Worf schläft dann halt da eine Runde und schnarcht. Okay. Man sieht dann aber auch, dass eben Seven und ihre Crew auch wieder in Ordnung sind. Die melden sich ja kurz zwischendrin.
Ja, das war ja kurz vor Ende, wo also die geborgten Kids, Borgwin, ich borge mir mal eure Kids, ich brauche sie, die ja quasi at gunpoint, also an Knarren schon gezogen, vor Seven of Nine standen und dann just im Moment die Verbindung wegfiel und die borgigen Kabellinien im Gesicht zurückgingen.
Ja, ja, genau.
Ja. Und die junge Frau LaForge war wieder die junge Frau LaForge.
Wir kriegen Sydney, halt jetzt ganz viele Enden. Also zum einen kriegen wir jetzt erstmal einen klassischen Logbucheintrag von Riker. Sehr schön, der da sagt, Stardate, sagen wir mal 1. Ja, so als genau. Neubeginn, das fand ja. ich sehr, sehr mhm. schön. Mhm. Genau. Jetzt wird eben alles aufgelöst. Also durch die Transporter, so wie die DNA reingekommen ist, kommt es jetzt auch wieder raus. Also die durch die Transporter wird es quasi zurückgebildet oder rausgebeamt oder wie auch immer sie es dann machen. Und gleichzeitig haben sie jetzt aber auch noch eine Technik entwickelt, wie sie dann die Formwandler wohl erkennen können. Und alles natürlich dank Beverly, denn die ist zum einen zum Admiral befördert worden, ist jetzt Admiral Crusher und ist auch wieder in Starfleet, genau. Starfleet, und zum zweiten Mal Chefin. Richtig. Starfleet Medical. Genau, also ist da wieder volle Kanne dabei. Wir kriegen auch einen Cameo-Auftritt. Das ist jetzt dieser zweite Auftritt, der angekündigt wurde von Tim Russ, aka Tuvok, der da im Gespräch eben mit Seven sitzt und sagt, Seven denkt, sie wird bestraft und sagt dann schon, nee, ich kündige. Kriegt dann aber dieses Empfehlungsvideo von Shaw zu Gesicht, der wohl, bevor das Ganze losging, eben seinen Evaluationsbericht, den er sowieso immer machen muss, für Seven abgeschickt hatte. Da kam halt raus, dass er sie zu schätzen weiß und sie empfohlen hat und gesagt hat, sie wird ihre eigenen Regeln aufstellen und wird ein ganz, ganz toller Captain werden. Und er
und die empfiehlt Regeln, sie die eben. Sie bricht, sind ja eh schon kaputt.
Genau. Und er empfiehlt sie eben zum Captain, woraufhin dann eben Tuvok sagt, er akzeptiert die Kündigung nicht. Und sie sagt, okay, dann werde ich halt Captain. Also es war schön und nett und ich fand auch sehr schön, wie Jerry Ryan das gespielt hat, weil sie doch diese Rührung sehr schön gespielt hat, aber gleichzeitig macht das natürlich im Nachhinein aus Shaw irgendwie dann doch so ein Good Guy.
Ja, also es ein bisschen merkst du halt, dass wo er ja der ihr erzählt hat, ja, was ist, wenn jemand was sagt, was nicht in Character ist, wo er ja schon zu ihr sagte, hey, du bist eigentlich ganz gut und loyal und du wirst ein guter Captain sein. Und die Seven sagte, ah ja, stimmt, sowas würdest du nie sagen, weil er sowas nicht gegenüber ihr sagen würde, weil er Gefühl hätte, sich zu entblößen und deswegen sowas nur in seinem Bericht an Starfleet sagen konnte und ohne, dass es halt ihr gegenüber tun muss. Und das halt da so, ja, das Körnchen Wahrheit in seinem Bravour, sein Gesicht nicht verlieren zu wollen.
Ja, und man hat natürlich auch gesehen, also zum Ende hin hat er ja auch eine gewisse Wandlung durchgemacht und das hat man hier dann so im Nachhinein ein bisschen auch gesehen. Ja. Michael, du musst immer rein, immer, du bist zu höflich, glaube ich. Wenn du was sagen möchtest, darfst du das gerne, um Gottes Willen.
Ja, ich wollte eben was sagen, aber ihr zwei hattet das eigentlich schon von selbst erledigt und zwar war ich gedanklich bei der Stelle hängen geblieben, wo Picard Jack eben aus dieser Borgwelt herausholt. Das ist ja quasi so ein total klassisches Motiv, ne? Das ist ja so Omnia vincit Amor, das ist ja quasi Vergil, ne? Die Liebe besiegt alles und so. Ja. Fand ich auch, da wollte ich mich eigentlich Britt-Marie anschließen. Das ist ja eigentlich, fand ich das ein bisschen arg kitschig, aber ich muss sagen, was El gerade sagte, das ist natürlich, da hattest du natürlich einen Punkt, das in einer Vater-Sohn-Kombination zu sehen, ist halt schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Insofern, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, blicke ich da jetzt etwas wohlwollender darauf zurück.
Ja, eben, das war so das, wo ich erst dachte so, oh je, kitschig, das ist ja gut. Es gibt manche Leute, die würden wahrscheinlich es gut tun, wenn sie das sieht, kann man pfeifen, in Ordnung.
Es geht weiter mit unseren Enden, denn Raffi kriegt natürlich auch ein Happy End. Sie hatte ja immer die Problematik, dass sie mit ihrer Familie entzweit war und aber gerne Kontakt zu ihrer Enkelin gehabt hätte, während ihr Sohn das ja nicht so toll fand. Und hier sehen wir sie jetzt in ihrem Quartier, wie eben ihr Sohn mit ihr spricht und ihre Enkelin halt auch da ist und offensichtlich sie also wieder mit offenen Armen in der Familie aufgenommen wird. Und dann kriegen wir eben diese Szene. Und das ist eine Szene eben zwischen Worf und Raffaella, die so wunderbar ist. Und ich finde es so schön, dass sie diese Szene auch drin gelassen haben. Ja, weil das wäre eine Szene gewesen, so eine klassische, wo man am Schneidbrett hätte sagen können, nicht notwendig. Ja, und ich finde toll, dass sie eben drin haben. Und Worf, der dann eben, wie du gesagt hast, das ist die Szene, wo er eben das Zitat hat mit dem Weinen. Und offensichtlich ist es so, dass irgendwer die klassifizierten Auszeichnungen und Missionen eben veröffentlicht hat und dadurch Raffis Familie gesehen hat, was sie eigentlich alles gemacht hat. Denn wir erinnern uns, sie hatte ja diese Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann, der ja unterstellt hat, dass sie ja total paranoid wäre und irgendwelche Wahnvorstellungen gehabt hätte und hat ja vorgeworfen, dass sie die immer noch hat.
Und halt das über die Familie stellt. Und
ja, aber er hat ja halt auch diese Wahnvorstellung vorgeworfen, von der wir ja mittlerweile wussten, dass es keine Wahnvorstellungen waren, aber das wusste halt kein anderer, weil es klassifiziert war. Ja. Und jetzt weiß die Familie, sie hatte recht. Also sie hatte immer schon die ganze Zeit recht. Und sie, genau.
War kein, also jetzt ist nicht irgendwie, ja, geistig umnachtet oder
richtig.
Irgendwie
oder völlig irre und abgehoben und genau.
Falsch abgebogen ist, glaube ich, das beste Wort. Er hätte also gedacht, so, die wäre falsch abgebogen, dabei ist sie das gar nicht.
Richtig. Und deswegen, und das fand ich so schön, dass sie da so diesen Redemption-Arc quasi hatte mit der Familie. Und das ist ja aber auch natürlich dieses Thema in dieser Staffel, Familie, Familienzusammenführung. Hier haben wir halt jetzt Tochter und Großmutter. Enkelin und Großmutter, Entschuldigung. Eben. Beziehungsweise Mutter und Sohn.
Ja,
genau. Und dann natürlich auch die Verabschiedung von Worf und Raffi, die sich ja dann auch umarmen. Und ach, es war einfach schön.
Oh, weil sie sich halt auch, vor allem, sie sich halt beide ansprechen mit, ja, Name, Haus.
House of Musica. Also ich meine, ist das ein toller Titel,
Warrior
oder was?
Warrior of the House of Musica. Vor allem, wie Worf immer Raffaella zu ihr sagt.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass er der Einzige ist, außer, glaube ich, ihrem Sohn, der sie so nennen darf.
Ja, also auch mit ganzem Namen nennt. Das hatten wir ja am Anfang auch gesagt, dass das vielleicht auch ein Zeichen von Respekt ist. Also der, ist den halt Worf ihr Worf entgegenbringt.
Worf ist ja manchmal, obwohl er jetzt lockerer wird, hat er trotzdem eine sehr große Förmlichkeit.
Ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Und dann bekommen wir natürlich auch noch einen Abschluss mit Diana, Will und Data. Und da muss ich jetzt aber sagen, mit der Szene hatte ich ein bisschen ein Problem, weil, ja, ich finde gut, dass wir gezeigt bekommen, dass Data in eine Therapie geht, weil er ja offensichtlich mit dieser ganzen neuen Situation auch erstmal zurechtkommen muss und sich selbst auch analysieren muss. Wir haben hier im Grunde ja die Story von Data in einem wunderschönen Bogen abgeschlossen. Data war immer die Pinocchio-Figur, der kleine Holzjunge, der zum Menschen werden wollte. Und jetzt hat er es geschafft. Also er ist vom Androiden zum Menschen geworden, in Anführungszeichen, trotz diesem Körper, der halt ja nicht Fleisch und Blut ist, aber im Grunde hat er aber diese Wandlung vollzogen. Und dass er da natürlich jetzt am Ende sich da erstmal mit auseinandersetzen muss, ist klar. Aber was mir daran nicht gefallen hat, war Troy. Und mir ist schon klar, das ist gemacht worden, damit es ein bisschen witzig sein soll und so.
Ja.
Aber dass sie da halt sitzt und ihren Urlaub bucht, weil halt Data viel zu lange rumanalysiert und dadurch sie langweilig wird, das fand ich super unpassend, total unprofessionell.
Ja, das ist krass.
Entspricht
krass.
Überhaupt nicht der Diana, wie ich sie kennengelernt habe. Ja. Und ich fand es auch nicht witzig.
Nee, das war auch so dismissive und Diana
richtig,
ist jemand, die nimmt ihren Job ernst und die hatte ja schon mal in einer Folge ja den Data auf der Couch und was sie auch ernst genommen hat und versucht hat, ihr Bestes zu tun. Und,
und selbst wenn Data dreimal am Tag eine Therapiesitzung bei ihr hat, selbst dann, also ich finde, es ist kein Grund.
Solange sie in Starfleet sind und das Teil ihres Dienstes ist,
dann muss sie einen anderen Job machen. Ja.
Eben, aber wenn das halt nicht mehr ihr Job ist, weil sie jetzt pensioniert ist, dann kann ja ein anderer Counselor das dann erledigen.
Aber das ist wieder das, was ich eben schon mal meinte, ne? Das ist so der schnelle Witz.
Genau.
Der schnelle Witz, wo man mal kurz schmunzelt und dann, wenn man so drüber nachdenkt, nee, ist eigentlich nicht witzig. So.
Ja, eben so dieses, vor allem, wenn du irgendeinen schnellen Witz hast, der irgendwie auf Kosten von jemand ist, da ist es völlig klar, dass das eigentlich billig ist und vielleicht die erste Idee ist, aber hoffentlich nicht die letzte Idee ist, das zu tun.
Das war mir noch wichtig. Dann springen wir ein Jahr nach vorne. Die Raumstation ist wieder aufgebaut. Da muss ich auch sagen, Kudos an alle, die da aufgebaut haben in einem Jahr. Also das war schnell.
Wir haben ja auch Automatisierung.
Natürlich, aber trotzdem. Wir sehen Riker, Geordi und Picard, die sich eben jetzt von der alten Enterprise D verabschieden. Sie wird also wieder stillgelegt. Und Geordi sagt dann noch so schön, the ship has always taken good care of us. Also sie hat immer gut uns geachtet. Und das ist natürlich auch eine Spiegelung der Szene, die wir in Encounter at Fairpoint, also der ersten Folge TNG, gesehen haben, wo McCoy eben durch das Schiff läuft und sagt, über das Schiff, she'll always bring you home, also nach dem Motto, sie wird dich immer nach Hause bringen, also wenn genau. du das Schiff gut behandelst, dann behandelt es dich auch gut. Ja, ja genau. So. Und das war also ein schöner Bogen, der hier gespannt wurde.
Ja.
Dann sehen wir auch Jack, der nämlich jetzt mittlerweile in Starfleet ist. Ja. Er ist aber Gott sei Dank nur Ensign. Ich hatte erst gedacht, er hätte einen höheren Rang. Ja, das wäre schon ein bisschen viel gewesen. Aber er ist auf jeden Fall Ensign. Er ist irgendwie auf so ein Fast-Track-Karriere-Ding gekommen.
Ich kann mir vorstellen, woher das auch, sag mal so, du kannst dir vorstellen, wo es herkommt, weil die Erde hat gerade einen Haufen Leute, wahrscheinlich auch einen Haufen Kadetten und Fähnriche verloren. Und deswegen, nicht nur er, die hätten vielleicht auch sagen können, oh, you're one of the merry ones.
Zum Beispiel, ja.
Hätten sie zum
das Beispiel hätte es schon gut gemacht.
Ja, das hätte gesagt, so, oh, er ist einer von ganz vielen, die wieder in Starfleet reinkommen wollten, die sozusagen auf einen schnellen Kurs geschickt worden sind, damit halt wieder mehr da sind, weil du hattest die Situation nämlich auch im Dominion-Krieg, als Nock vom
Ensign
befördert worden ist. Und das war ja auch aus der Notsituation heraus. Und das hätten sie dann genau das wieder nehmen können. Und es hätte weniger so gezwungen ausgesehen.
Es wäre auch nur ein halber Satz gewesen und es hätte nicht wehgetan.
Ja. Wobei Jack ja interessanterweise selber das Problem eigentlich anspricht.
Ja.
Ne?
Ja,
der sagt ja, das ist Nepotismus. Ne? Das sagt er ja, das ist schon spannend.
Er sagt es ja als Witz. Aber ganz ehrlich, ich fand's nicht witzig. Also ich fand's
auch nicht witzig.
Hast total recht, stimmt. Totaler Nepotismus. Und dann dachte ich nämlich, ich habe dann überlegt, wen kenne ich denn noch jetzt so im engeren Umkreis, der halt auch so einen Quereinstieg hatte. Und da musste ich halt an Seven und an Wesley denken. Und aber beide, sowohl Seven als auch Wesley, haben im Grunde ja aber ihre Dienstjahre trotzdem vorher schon reingesteckt. Seven eben inoffiziell auf der Voyager und Wesley ebenfalls inoffiziell. Der war halt nie wirklich in Starfleet, aber der war halt Ensign.
Er war in Starfleet.
Und also Honor Ensign sozusagen. Aber war das wirklich Starfleet? Das war, glaube ich, nur so ein Honorary
Ensign. Er war Acting Ensign, also quasi
Acting Ensign.
Aber also, beide haben im Grunde die praktische Erfahrung, ja? Und ich meine, gut, jetzt kann man diskutieren. Jack hat natürlich auch praktische Erfahrung, aber natürlich nicht in Starfleet, aber trotzdem mit so ähnlichen Situationen.
Generell den Dingen,
Also ich fand es ein bisschen schwierig, aber okay.
Auch ein bisschen blöd, weil er die ganze Zeit, oh, ich will nicht in Starfleet, bla bla bla, jetzt versteht er sich mit seinem Vater, jetzt sucht er sich auch den Job von seinem Vater aus. Was ist, wenn er zum Beispiel gerade mit Medizin dann eher gesagt in Starfleet Medical oder was auch immer gelandet wäre und halt nicht auf der Titan, weil ich muss ehrlich sagen, die ganze Prämisse, die dann gleich aufgebaut
wird. Wie das dann aufgelöst wird, ja, genau.
Mit dem Schiff dann, also wo ich ehrlich sagen muss, so ohne Jack wäre es mir lieber.
Genau, aber da haben wir ja jetzt, genau, es löst sich ja folgendermaßen auf. Jack sagt, vielleicht ist es ja Nepotismus, bla bla bla, die Namen spielen bestimmt eine Rolle. Ich meine, zwei Admirals als Eltern, ja, und zwei auch mit Namen wie Donnerhall, ich meine Crusher und Picard. Und dann sagt ja Picard, ach, Namen spielen keine Rolle. Und dann am Ende heißt es doch, Namen spielen eine Rolle, denn dann wird ja Picard damit überrascht, dass die Titan umbenannt wurde in die Enterprise G. Und die Art und Weise, wie man das halt wieder sieht, ist ja ganz klassisch Star Trek, sie fliegen an dieses Dock ran und dann wird es langsam, wird es einem gezeigt und das Licht fällt dann so drauf und dann sieht man es plötzlich von oben und so. Also die Art, wie das enthüllt wird, ist schon sehr hübsch gemacht. Aber brauchten wir unbedingt diesen Moment des Umbenennens? Ich hätte es nicht gebraucht. Mir hätte es gereicht, wenn es die Titan geblieben wäre.
Ja, genau. Ist das nicht vielleicht auch einfach ein bisschen undankbar der Titan gegenüber?
Also die Titan wird, glaube ich, es wird dann einfach ein anderes Schiff Titan genannt, oder? Also die geht nicht verloren in dem Sinne. Die ist nur befördert worden, sozusagen.
Ja, das Schiff selbst vor allem, ich weiß nicht.
Ja, also da dachte ich mir so, ich brauche es nicht unbedingt, aber es hat natürlich hier eine Klammer gesetzt, weil eben Enterprise natürlich. Und dann haben wir Seven als Captain auf der Enterprise und Ruffy als ersten Offizier. Das heißt, Ruffy ist auch wieder zurück in Starfleet. Und also jetzt aber so richtig, sie war ja vorher auch bei Starfleet, aber da eben im Spionage, in der Spionageabteilung. Und Jack ist jetzt eben Special Counselor to the Captain, wo ich noch dachte, was ist denn das für ein Posten? Also das ist so ein bisschen so, okay, na gut. Alle drei jetzt zusammen eben auf der Enterprise G und das soll natürlich auch so ein bisschen der Einstieg für ein potenzielles Spin-off sein.
Mhm.
Was ich noch lustig fand, war, als ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob es Seven war oder Ruffy, als sie meinten, I still can't believe Starfleet saw fit to give a thief, a pirate and a spy their own
ship. Ruffy hat das gesagt.
Ruffy, fand ich super. Ja. Also ein Dieb, ein Pirat und ein Spion. Das ist ja so ein bisschen wie ein Dings kommt in eine Bar, ein Pfarrer, ein Naja, und also das fand ich noch ganz, ganz witzig. Ich musste ein bisschen lachen, denn als Jack mit seinen Eltern auf dem, also da ranfliegt an die Enterprise, da zieht er einmal so seine Uniform so vorne runter. Und ich dachte, oh mein Gott, Picard Panöver 2.0. Also hat er sich voll vom Papa abgeguckt. Es war so der kleine Abschied, wo es um Jack ging. Und dann haben wir ein weiteres Ende, nämlich in Guinan's Bar. Da trifft sich natürlich die TNG-Crew, die alte, und trinkt und lacht. Und es ist einfach noch irgendwie schön, fand ich, so vom Zusammensein. Und dann machen sie natürlich klar, etwas, sie pokern. Und das ist natürlich auch so ein bisschen auch ein Rückbezug auf All Good Things.
Ja.
Denn
ja,
das war ja auch die Endepisode.
Die letzte Folge
von TNG.
Die letzte Szene von TNG.
Richtig, also die letzte Folge und die letzte Szene. Das heißt, wir haben beides mal eine Pokerszene als Endszene. Und vorher haben wir aber noch Picard, der Julius Caesar also zitiert, nämlich Brutus. Also aus Julius Caesar Akt 4, Szene 3, da zitiert er Brutus. Und das Ganze ist dann natürlich unterlegt sehr wieder gefühlsträchtig mit der First Contact Musik zuerst und dann am Ende natürlich mit dem TNG-Thema. Ich weiß nicht, könnt ihr was zum Zitat sagen? Ich habe es hier einmal aufgeschrieben.
Es war There is a Tide.
Ja, ich habe es hier aufgeschrieben.
Auch, genau, aber das ist halt auch das Shakespeare-Zitat, das der Titel einer Disco-Folge in der dritten Staffel, wo es darum geht, ob die Emerald Chain und die Föderation sich zusammentun oder nicht. Die Stirb-Langsam-Folge ist das. genau, und das ist halt wieder dieses, und es ist halt sehr schön, letzte Szenen, und Picard muss sich nochmal in Shakespeare wälzen und alles
zufrieden. Ja.
Und es hat natürlich den Metamoment, dass wir wissen, dass Patrick Stewart ja als Shakespeare-Darsteller bekannt ist. Also das passt ja leider natürlich noch. Und die Pokerszene selber, die wir dann am Ende sehen, die ja dann mit dieser wunderbaren alten TNG-Melodie unterlegt ist, die wurde tatsächlich über 45 Minuten lang gefilmt. Also da hat einfach Matalas die Kamera laufen lassen. Und hat
dann
gesagt, und das Lustige daran war, dass alle Schauspieler durch die Bankwerk in Interviews gesagt haben, wir sind quasi hier in dieser Szene, haben sich hinter der Kamera und vor der Kamera sind miteinander verschmolzen, denn wir sind hinter der Kamera eine große Familie und haben auch noch die Kontakte und treffen uns auch privat oft, um was zu essen oder zu trinken, und wir sind in Kennen aber auch natürlich eine große Familie, und das war dann fast so, als würden wir privat irgendwie zusammensitzen und pokern, also als Menschen, nicht als Charaktere. Und ich glaube, weil dieses Feeling irgendwie so stimmte und sich so entwickelt hat, hat der Kameras einfach die Kamera laufen lassen. Dieses 45-minütige Material wird vielleicht auch irgendwann mal tatsächlich eingestellt, hieß es.
Ah, okay. Das ist spannend, dass du das sagst, weil das war eigentlich die einzige Szene, die bei mir richtig funktioniert hat, also wo ich so wirklich dann so in Nostalgie versunken bin und so, das alles so richtig toll fand. Und ich dachte, es liegt dran, weil es kam mir irgendwie so unbemüht, so natürlich vor. Und jetzt, wo du das sagst, das war natürlich, daran lag das.
Was man halt nicht weiß, was man halt nicht weiß, ist, ob das Stück, das wir gesehen haben, aus Minute 40 stammt, wo schon alles voll locker war.
Ja, das
war
ja
aus Minute 5
zusammengeschnitten. Das ist halt einfach zusammengeschnitten aus dem Material, klar. Und dann wirkt es natürlich viel lockerer.
Ja, das war schön. Das war schön.
Das war zum Beispiel auch ein Moment, der hat gut für mich funktioniert. Was für mich tatsächlich nostalgiemäßig auch sehr gut funktioniert hat, war der Abschied von der Enterprise, als die stillgelegt wurde. Das hat zum Beispiel auch sehr gut für mich funktioniert. Und hier hatten wir übrigens noch Data, der nochmal versucht hat, seinen Limerick anzubringen.
Ja.
Wie wir es aus The Naked Now Folge 103 kennt, mit There was a young lady from Venus. Aber er kriegt es, glaube ich, nie mehr fertig. Und es war einfach alles sehr, sehr nett. Also das war wirklich noch so eine Abschiedsszene, die für mich sehr passend wirkte. Und dann kam ja auch der Abspann. Und dann hatten wir eine After-Credit-Szene. Da habe ich, weiß ich noch nicht, was ich von halte. Nämlich Q, der plötzlich wieder auftauchte, mit einem ganz tollen Kostüm, wie ich fand. Das Kostüm war natürlich farblich angelehnt an seine Richterrobe, aber gleichzeitig hatte er natürlich hier auch einen Mantel, den er so ein bisschen, fand ich, wie so, also da kennst du dich, Michael, vielleicht besser aus, aber so wie so eine Schärpe, so wie so die Römer, so über die Toga, ja, halt so über die Schulter geschmissen hat. Mhm. Fand ich toll, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und da ist er wieder. Diesmal halt mit Jack.
Ich fand's ein bisschen too much, weil meiner Meinung nach hätte Wesley da gut gepasst. Weil er
aber
hätte
Wesley jetzt noch auf den letzten Drücker reinzubringen, meinst du?
Warum? Das war, die zweite Staffel endete auch mit Wesley.
Ich hätte ja gerne Szene Wesley und Jack, dass die sich mal treffen.
Ja, eben, genau das meine ich. Das quasi am Schluss.
Ah, du meinst Wesley statt Q.
Ja.
Ich habe eben gedacht, du meinst Q und Wesley. Okay.
Wesley statt Q.
Okay, dann hatte ich alles verstanden.
In seinem Quartier und sagt, hey, übrigens, ich bin dein großer Bruder, Halbbruder, stell mir Fragen, lass uns doch mal uns öfter
Kaffee trinken gehen.
Ja, was auch immer, wenn du Kontakt haben willst. Du hast bestimmt von mir gehört, von Mama. Und das hätte ich runtergefunden, als, oh, wir holen Q wieder raus.
Was mich daran wirklich gestört hat, ist dieses Auserwähltsein der Picard-Familie. Ja. Ne? Also
das
wir
ist
haben jetzt
die Skywalkers.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist wie bei den Skywalkers. Genau. Also nicht nur, dass der sich ausgerechnet den Papa ausgesucht hat, ne, um den jahrelang zu piesacken. Das ist ja okay. Aber muss es dann als nächstes ausgerechnet dessen Sohn sein und in Staffel 2 die Person, von der Wohl und Wehe der Zeitlinie abhängt, muss das unbedingt eine Vorfahrin von Picard sein, ne? Muss das immer alles Picard sein? Nee, genau das, was du gerade gesagt hast, El, das ist Skywalker. Ne?
Ja, das ist so dieses mythologische, eine Familie, vor allem sind das halt Dinge, womit sich halt Adel begründet, weißt du, Hierarchien.
Ja, genau.
Und das ist so spießig und konservativ, weil wo ich den Q gerade noch ausgehalten hätte, das wären sie auf der Brücke gewesen, wir gehen raus und dann taucht Q, wie bei Mission at Farpoint, taucht Q auf der Brücke der Enterprise G auf und Raffi kennt ihn ja, Seven kennt Q ja auch schon zu Voyager-Zeiten, weil schließlich hat Q ja auch die Janeway gepiesackt und denn alle drei da gesessen hätten so, oh nee, Q, willst du jetzt schon wieder auf der Enterprise anfangen? Dann wäre es wenigstens halt das Schiff als Auserwähltes, weißt du?
Genau.
So als Flaggschiff, als Symbol. Das hätte ich noch, das wäre stimmiger gewesen, Q auf der Brücke.
Ja, da hast du recht, würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
Grundsätzlich habt ihr recht. Das Einzige, womit ich mich ein bisschen trösten kann, ist, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass ein Q, der ja durchaus auch kein Fremder ist, was Manipulation und so angeht, im Hintergrund die ein oder anderen Fäden zieht, dass es vielleicht am Ende die Picard und die Picard-Familie ist. Also vielleicht ist das gar nicht kosmisch, nicht irgendwie Karma oder so, sondern da hat vielleicht Q auch seine Finger mit im Spiel, dass es am Ende dann irgendwie doch bei Picard alles landet. Nichtsdestotrotz, ich auf der einen Seite, also mir war es too much, ich hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Ich fand es irgendwie auch nicht richtig passend in dem ganzen, in der ganzen Story. Es war halt so ein ganz klassischer Moment, wo man wusste, der ist nur drin, damit die Leute nach einem Spin-off rufen, damit die Fans rufen,
also
wie geht's weiter.
Übrigens, Britt, ich habe ja das große Problem mit dem Wort Fanservice in vielen Situationen.
Ja, ich weiß, wir hatten ja schon drüber geredet.
Fanservice. Das war nach meiner Definition Fanservice, weil oft ist etwas, was Fanservice genannt wird, doch vielleicht mehr eine Intertextualität, finde ich, die vielleicht natürlich ein bisschen Nostalgie oder halt verschiedene Verknüpfungspunkte innerhalb eines Erzähluniversums verbindet. Aber das war, oh nee.
Wie gesagt, trösten und trösten, man sucht ja dann immer seinen Trost überall und es war so ein bisschen Cosmic Karma auch, fand ich, weil so wie es begonnen hat in Encounter at Fairpoint, also die Menschheit quasi vor Gericht, vor dem Tribunal, so hat es dann auch geendet und so hat es und so beginnt es jetzt aber auch wieder.
Aber das
also
hätte
so
dann auf der Brücke sein sollen.
Ja, aber genau, aber so Unendlichkeits So ein Unendlichkeitszeichen quasi, dass es also immer wieder von vorne losgeht quasi, die Menschheit ewig vor Gericht und immer mit Jude, immer
halt
mit
immer
dem Picard und ja, genau.
Ja.
Also die Szene, ich glaube, wir sind uns einig, wir hätten sie alle drei nicht gebraucht, oder?
So sieht's aus, ja.
Oder wenigstens, also hätten sie Q auf die Brücke gebracht, okay, das hätte ich, da hätte ich Plausibilität gesehen.
Finde ich auch okay.
Übrigens war das ursprünglich wohl, also apropos hier Fanservice und so, ursprünglich war die Szene eben nicht im Drehbuch, war nicht geplant und die haben ja aber Staffel 2 und 3 Back-to-Back gedreht und dann kam Matalas eben auf die Idee, ach, das wäre doch eine super Idee und hat dann eben John DeLancey gefragt, ob er nicht das machen würde und dann hat John DeLancey gesagt, ja, klar, mache ich und dann waren die aber so eng mit der Zeit, weil der hat ja auch nur eine bestimmte Zeit, die er am Set sein darf und so weiter und so fort, dass die am Ende nur 20 Minuten hatten, um das zu drehen. Und dann hat er das echt unter höchstem Zeitdruck in 20 Minuten abgedreht.
Okay.
Ja. Noch zwei, drei kurze Infos. Es gibt neue, hat man gesehen, Combadges. Die sind jetzt so gold in der Mitte und haben so einen silbernen Rahmen. Also die sind wohl jetzt auch neu irgendwie nach dem einjährigen Zeitsprung. Na. Michael Dorn hat mittlerweile 281 Auftritte in Star Trek, also das war heute der 281. und ist damit derjenige, der die meisten Auftritte, also mit seinem Charakter in Star Trek durch die Bank weg auch in allen möglichen Serien halt hatte.
Ja.
Und Counting, also vielleicht kommt ja noch was dazu, aber aktuell ist er mit 281 auf Platz 1.
Ja, krass.
Und aber daher wurde das nicht gemessen, daher ist das
ja, aber Zahlen welche Figur war denn noch in so vielen Serien querbeet dabei? Also Worf hat ja, oder Michael Dorn hat ja allein schon zwei Serien fast komplett, ja.
7 Staffeln TNG und 3 oder 4 Staffeln DS9.
Ja. Was ich nochmal sagen wollte, was mir sehr gut gefallen hat, wir hatten es mit Worf schon erwähnt, aber jetzt eben auch noch Seven zusätzlich. Wir haben im Grunde jetzt also in dieser Staffel 3 Captain der Enterprise kennengelernt, nämlich Worf als Captain der Enterprise E, Picard natürlich als Captain der Enterprise D und Seven jetzt auch noch, nämlich als Captain der Enterprise G. Und was ich daran so toll finde, ist, dass wir mit Worf und mit Seven ja zwei atypische Leute haben auf dem Captainstuhl, nämlich zum einen einen Klingonen. Das hatten wir schon erwähnt, das ist schon sehr spannend.
Frühere Gegner.
Richtig, genau. Aber noch besser, mit Seven eine Ex-Borg. Die ja hier in dieser Staffel auch noch die großen Bösewichte waren. Also das ist natürlich, das fand ich so, es ist irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, also und man darf dabei halt nicht vergessen, die Enterprise ist das große Flaggschiff der Föderation, also der von Starfleet. Also das ist eine Ehre, dass man die Enterprise fliegen darf. Das darf halt auch nicht irgendwie jeder.
Ja,
das fand ich sehr, sehr schön, so wenn ich so drüber, als ich so drüber nachdachte. Matalas hat gesagt, es hätte ursprünglich noch mehr Cameos geben sollen, die sich halt nicht verwirklichen ließen aus unterschiedlichen Gründen, aber zum Großteil tatsächlich aus finanziellen Gründen, da hat Paramount dann quergeschossen.
Janeway sollte eigentlich...
Ted Malko sollte einen Cameo-Auftritt haben, Alison Pill hätte einen Cameo-Auftritt haben sollen und so, es wären also noch diverse Leute angedacht gewesen, war halt jetzt nicht so. Ich habe noch 3-4 Sachen zusammenfassend zu sagen, was ich jetzt von dieser Folge gehalten habe, aber ich möchte mich jetzt nicht vordrängeln. Also wenn ihr noch was habt, was ihr anbringen möchtet.
Ich habe gerade jetzt nicht mehr so viel.
Nee.
Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was mir auf dem Herzen lag.
Ich auch.
Gut, dann sage ich doch, dann sage ich doch, was ich noch sagen wollte. Also, Worf, Ruffy und Seven haben mir am besten gefallen von der Entwicklung und die haben alle hier in dieser Folge auch einen schönen Abschluss bekommen. Die ganze Story um Picard und seinen Sohn fand ich ja von vornherein ein bisschen schwierig, aber auch damit lasse ich mich versöhnen. Ja. Ich hatte grundsätzlich Probleme, habe ich ja schon gesagt, mit den Frauenfiguren in dieser Staffel. Ja, Seven und Ruffy fand ich toll, das hat mir sehr gut gefallen.
Angeblich wollten sie noch irgendwie zeigen, dass Ro noch am Leben war, aber es hat
ja, stimmt, richtig, genau. Das war auch noch eins von den Cameos, genau. Mhm. Also Seven und Ruffy haben mir sehr gut gefallen, aber ich fand das gerade Beverly Crusher und Troy teilweise echt ziemlich konservativ dargestellt worden sind. Sie hatten zwischendurch brillante Momente, wie Deanna, die die Enterprise geflogen ist, oder wie Beverly, die dann eben auch Head of Medical ist und dann eben auch so toll schießen konnte und so weiter. Aber zwischendurch ist sie halt, sind beide auf ihre Rollen so als Mama und nörgelnde Ehefrau und irgendwie, keine Ahnung, zurückgeworfen worden, was mir halt gar nicht gefallen hat.
Vor allem in der einen Folge Seven 17 Seconds oder 15 Seconds, wie sie dann mit dieser Verjüngungseffekt wieder in der Bar sitzen.
Und mit dem Baby.
Irgendwie, oh, so toll, jetzt ist dein Sohn auf die Welt gekommen. So dieses Klischee, der Papa geht saufen, während das Mama zu Hause mit dem Kind. Diese ganze Care-Arbeit im 25. Jahrhundert oder 24. Jahrhundert hat sich wohl nicht geändert. Wird sie sich eigentlich doch geändert haben? Weil, was ist, wenn sie es gemacht hätten, dass Diana, die entbunden hat, mit Picard in der Bar sitzt, weil sie ja auch Freunde sind, und Riker angerufen hätte?
Ja, genau. Aber ich wollte damit einfach sagen, dass wir hier eben beides gehabt haben. Also wir haben sowohl Frauenfiguren bekommen mit einer Entwicklung, wo ich sage, gefällt mir super gut, gerade auch Seven. Und dann stellt sich dagegen eben eine Diana oder eine Beverly, wobei die am Ende dann natürlich aber trotzdem ein paar sehr gute Momente hatten. Genau. Also das ist, wie gesagt, das ist immer das, was ich sage, wenn ich mir das so angucke mit der Staffel und auch hier mit der Folge, viel Licht und viel Schatten. Also es ist halt nicht durchweg nur gut, sondern ich habe halt auch einfach Kritikpunkte. Und dann natürlich die klassische Frage, ich habe es schon mal gesagt, Matalas hat halt einfach alle Dinge aus vorherigen Staffeln, die ihm nicht gefallen haben oder die ihm nicht gepasst haben oder die er doof fand, hat er entweder komplett ignoriert oder er hat sie sogar rückgängig gemacht. Und das geht einfach nicht. Also zum Beispiel, wo ist erstens, das ärgert mich am meisten, dass Seven und Ravi jetzt kein Paar mehr sind. Offensichtlich. Beziehungsweise in dem Fall hat das von komplett ignoriert. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, das ist so ein heißes Eisen, da geht er nicht ran mit der Kneifzange. Aber zumindest sind die jetzt, also sie sehen aus, als wären sie nicht mehr zusammen. So.
Die sind weder ein Paar noch ein sichtbares Ex-Paar.
Richtig. Also er hat
vielleicht
einfach ignoriert.
So ein bisschen wie Riker und Troy am Anfang.
Ja, also er hat es aber einfach ignoriert. So, was ich übrigens sehr lustig fand, ich bin ja ein Slasher at Heart, Fangirl und so. Auf Twitter gab's eine Kommunikation zwischen Matalas und dem Fan, weil der eine Fan hat gesagt, ja, aber wie ist denn das jetzt mit Ruffy und Seven, nachdem Ruffy jetzt ja Number One ist und Seven Captain, wenn die zusammen sind, das geht doch eigentlich nicht so von wegen Rangfolge und so weiter. Und dann hat Matalas drunter geschrieben, naja, Spock und Kirk hat's auch nie gestört.
Okay, das kann man
der Special in mir war so glücklich.
Okay.
Und ich dachte, super. Okay. Also offensichtlich, aber na gut, ich musste sehr, sehr lachen. Aber auf jeden Fall, man kann es hier nicht wirklich sehen. Also das war was mich tatsächlich gestört hat. Das hat er völlig ignoriert. Und was er komplett rückgängig gemacht hat, mehr oder minder, fand ich, war Laris. Die ist einfach gar nicht mehr vorhanden.
Ja. Hölle.
Die sitzt jetzt daheim und ich weiß nicht, oder wo auch immer sie sitzt.
Bar
also die ist einfach weg.
Ah, unschön. Ja.
Und
vor allem
Kestra, was ist denn mit der? Also die ist
weil
auch irgendwie nicht mehr
Zeit
da.
Halt, bei Riker und Picard dieses Vater-Sohn
richtig.
So im Mittelpunkt stand, während vielleicht Riker ja auch um den Sohn hätte trauern können, aber auch darüber reden, wie er da mit seiner wahrscheinlich auch trauernden kleinen Tochter hätte umgehen können.
Riker
das
ist Vater. Und Vater bedeutet nicht nur Vater von einem Sohn, sondern auch Vater von
Vater
einer Tochter. Richtig,
genau.
Es wird völlig ignoriert.
Und weil ich sage jetzt, wollte ich vorher sagen, da bin ich abgekommen, weil das Gespräch anders lief.
Ja.
Aber als kreativer Mensch sage ich zum Beispiel auch, empfinde ich als, wie kann man das am diplomatischsten sagen, sieht nicht vorteilhaft aus, normalerweise mag ich das Wort, also wirklich, in dem Fall finde ich, passt das. Es sieht für Matalas nicht vorteilhaft aus, wenn er seine Vision bei zwei Staffeln, die also hintereinander gedreht werden, in einem Stück, und dann das, was im ersten Teil ist, also in der zweiten Staffel, umbaut, nach seiner Fasson dann reinnimmt, einige Elemente sogar ganz offensichtlich auch noch wiederholt, anstatt sich was Eigenes auszudenken und dann halt ich nehme dies, ich nehme das und stelle das um, tralala. Es ist respektlos, finde ich, weil es wäre was anderes, wenn er hingegangen wäre und hätte gesagt, ich nehme jetzt mal irgendein wildes Beispiel, den Film Star Trek 5, den William Shatner gemacht hat.
Ja.
Der ja so ein bisschen trashiger ist. Und gesagt hätte, nimm mal an, er hätte gesagt, die Ideen dahinter sind ein paar gute Sachen, aber ich möchte das ein bisschen anders machen. Erstens ist es ein älterer Film, das ist nicht back-to-back da gefilmt worden und er hätte dann seinen Take dieses zum Beispiel von Star Trek 5 als Story von Staffel 3 nehmen können. Das wäre absolut in Ordnung gewesen. Aber dieses, es sieht halt nach einem Kreativen aus, der beleidigt ist, weil seine Vision nicht genommen worden ist und dafür musste er seine Vision dann nochmal wieder drüber stolpern. Weil, ich sag mal so, als Designerin jetzt oder generell unter künstlerischen Berufen, ist es so, dass einige Leute, und das ist sowas, wo ich echt versuche, mich also so im Zaum zu halten, das Ego nicht so groß zu werden lassen oder auch das sozusagen, wenn du irgendwas gemacht hast, dass dein Herz zu sehr dran hängt. Ich versuche mein Herz eher an, wenn ich irgendwas designe und mache, nicht, oh, ich finde das so toll, weil das so schön aussieht oder weil das mir halt gefällt im Sinne von einer Ästhetik, die austauschbar wäre, aber die Funktionen bleiben gleich, sondern mich halt auf die Funktion und die Nützlichkeit und das kontextuell Passende zu konzentrieren, wo ich mein Herz dran aufhänge und nicht mein Herz an diesen anderen Dingen, weil dann kann es sehr oft hässlich werden, dass Leute dann so, ja, wie kann man sagen, ist ja bekannt, wenn künstlerisch arbeitende Leute dann halt so ihre Ego-Trips kriegen oder etwas zerstörerischer oder bösartig werden können, weil halt ihre Vision und sie sich dann auf den Füßen gedreht fühlen, obwohl es eigentlich gar nicht sein muss. Und von meiner Warte aus sah es danach aus. Es kann auch völlig anders sein, aber es sah für mich, also auch als kreativ arbeitende Person, so danach aus. Und das sah nicht vorteilhaft für Matanas aus.
Ja, es gab auch so ein paar Szenen, die man durchaus so lesen könnte als negativen Tritt, mal rechts und links mal kurz ausgetreten. Gerade auch Richtung Sheben fand ich, Richtung Staffel 1.
Ja, oh.
Da waren so ein paar Sachen dabei, die kann man so und so interpretieren, aber schwierig, sehr schwierig. Und man macht's halt einfach nicht, ja genau.
Und du machst keine Star Trek Staffel als Diss-Track. Also ja. Aus der Hip-Hop-Seite, ja. Weißt du? Das macht eins einfach nicht. Es sieht nicht gut aus. Vor allem, wenn halt diese Staffel auch noch so von, weil schon allein, wenn du Szenen hattest, sobald die TNG-Crew zusammen war, war sie alleine. Dieses Ausschließlichkeitsdenken, anstatt, oh, Star Trek ist über Verbindungen und deswegen zeigen wir unsere schöne TNG-Crew in Verbindungen mit den anderen Generationen. Richtig so abgesteckt und jetzt kommt ihr in dieses Kästchen und ihr kommt in dieses Kästchen und sieht nicht so.
Ja. Ja. Also grundsätzlich kann ich aber sagen, ich kann mit diesem Finale gut leben. Es gibt grundsätzlich ein paar Sachen, die mich an der Staffel gestört haben. Aber wenn man mich jetzt fragt, wie fandest du das Finale? Das wird ja jetzt, also zumindest in meiner Bubble, gerade auch auf Twitter und so, das wird über den grünen Klee gelobt. Also so, wie sagt man, unvoreingenommen, kann ich das jetzt nicht loben, aber ich kann zumindest sagen, ich gehe zufrieden hier raus. Ja, es gibt zwei, drei Sachen, die mich grundsätzlich stören, aber was ich jetzt hier gesehen habe, war ein ganz klassisches Finale, bisschen Action, es war sehr, vieles sehr, sehr vorhersehbar, vieles hat sich sehr gefällig aufgelöst. Es war natürlich viel zu einfach, fand ich, aufgelöst. Wenig kreativ.
Es war zumindest auch würdevoller als Nemesis.
Definitiv. Das heißt, ich kann mit diesem Ende gut leben. Ich war auch gut unterhalten, muss ich euch sagen. Also diese 63 Minuten, die gingen ruckflugs um. Also da war ich auch dabei bei den Figuren. Und die meisten nostalgischen Momente, die wir hier hatten, ob das die Enterprise war, die Verabschiedung und auch die ganzen Endszenen, die wir bekommen haben, das hat für mich alles gut funktioniert, auch vom Nostalgiepunkt her, vom Nostalgiefaktor her. Es gab ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, muss das sein, wie zum Beispiel jetzt eben die Enterprise-G-Umbenennung oder aber die Q-Szene oder auch die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel Jack in Starfleet ist, aber ich kann damit leben. Also es ist nicht so, als ob das was wäre, was ich absolut hasse. Deswegen, das ist okay und deswegen kann ich für mich jetzt sagen, ich gehe zufrieden aus mit diesem Staffelfinale nach Hause. Ja. Punkt.
Ja, würde ich auch so sagen. Ich finde bei mir, also ich habe ja gesagt, emotional hat mich da nicht so viel jetzt abgeholt, aber dadurch, dass die Pokerszene halt relativ am Ende kam und mir die halt so gut gefallen hat, ne, bin ich dann auch zufrieden aus der Folge rausgegangen, wenn wir den Q-Auftritt jetzt mal gerade ausklammern. So.
Ja, ich kann vielleicht noch was sagen, was ich auch mal auf Mastodon gesagt hätte. Es wäre und würde nie passieren, aber nehmen wir an, Alex Kurtzmann hätte mich angerufen und gesagt, sagen Sie mal, Frau Nerdinger, wollen Sie nicht, dass die dritte Staffel TNG verantworten und machen Sie mir ein Konzept? Da hätte ich, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte eine Story gemacht, die zwar anschließt, aber strukturell Story of the Week, sehr viel auch Alltagsdinge, mit den Figuren sein dürfen, auch, ich sag jetzt mal, in den Umgebungen sein dürfen, diese Umgebung sehen, wie zum Beispiel diese Personen mit dieser Umgebung interagieren, die anders aussieht als diese ikonischen Inneneinrichtungen, zum Beispiel der Enterprise D. Und da dieses ganze zwischenmenschliche und halt eher kleinere Problemlösungen. Da hätte es zum Beispiel die Sache mit den Changelings irgendwie in der Doppelfolge, klassisch TNG-Doppelfolge, großes Problem und dann am Ende ist alles wieder gut, hätte eine Doppelfolge sein können, so also irgendwie so Folge 4 und 5 oder 5 und 6 quasi. Und dann hätte ich halt irgendwie das Finale so ein bisschen auch, ja, wie gesagt, also ja, die Borg hätte ich anders gemacht. Das ist also zum Beispiel die Borgati-Borg, die ja zwar noch existieren, aber noch dieses Transwarp-Kanal bewachen. Natürlich würden diese Borg, die erst einen dringenden Antrag auf Mitgliedschaft in der Föderation gestellt haben, natürlich dann dabei sein, weil es um die Föderation und Starfleet geht mit den anderen Borg, die natürlich, wenn man verschiedene Borg hat, die dann zueinander kommen und dann die Borgati-Borg-Queen, vielleicht auch die andere Borg-Queen hätte, da hätte man zum Beispiel so ein Reconciliation, also dass die Borgati-Borg-Queen so eine Wiedervereinigung oder halt so ein Hey, ich verstehe es, aber schau mal was anderes. Ich habe gelernt, dass mein Verhalten schlecht war durch meine Verschmelzung mit Jurati. Hey, ich biete dir jetzt auch diese Gnade an. Diese Gnade, die du eigentlich gerne gehabt hättest. Das hätte ich halt so eine Doppelfolge daraus gemacht. Ende. Und es wäre schön gewesen. Pokerszene, Ende. Und wir hätten wirklich wie zu TNG-Zeiten jede Woche eine Geschichte haben können. Wir hätten wie TNG, also wirklich so mit den Figuren sein können, sie mehr kennenlernen, also wo auch neuere dabei sein können, auf der Titan. Und es wäre schön gewesen.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte die Borke gar nicht als Bösewicht gehabt in dieser Staffel, wenn man mich gefragt hätte. Ich fand, also so spannend ich die Borg an sich finde, auch als Bösewichte, ich fand sie hier als Bösewicht, als Lösung für die Bösewichte persönlich unkreativ. Also mir hat's nicht gefallen. Ich hätte mir jemand anderen gewünscht.
Ja, oder was ganz anderes oder so kreativ, wie sie es in Disco haben, dass eben so, es ist etwas ist, was erst böse aussieht, aber gar nicht wirklich böse ist, nur aus einem anderen Blickwinkel kommt oder aus einer anderen Problemsituation. Und TNG hat sowas früher so oft gemacht, sondern die haben eher so diese Action-Elemente der Filme genommen.
Genau.
Statt dem, was halt TNG in einer Serie war. Und es war nun mal eine zehnfolgige Serie. Da machst du doch auch sowas. So, anstatt so dieses, klinge ich wie so eine Oma, so neumodische Serienkraft rauszumachen.
Ja, also ich glaube, das war auch das, was mich so am meisten gestört hat. Also meinetwegen die zusammenhängende Story und so, alles okay. Aber gerne mehr Story. Mir war das dann teilweise so ein bisschen zu laut, zu pompös, zu schnell, zu viel geballert, zu Star Wars-artig. Ich meine auch, wenn Data die dann da so in diesen Kubus reinfliegt, ne? Und da muss man doch an den Todesstern denken irgendwie.
Ja, natürlich.
Ne? Und das, also wenn man das ein bisschen zurückgedreht hätte und stattdessen so ein bisschen mehr Charakterentwicklung, Story, dann wäre es ja cool gewesen.
Ja,
ne?
Und vor allem Star Trek blüht für mich auf, wenn es nicht actionlastig ist, meine ich.
Ja.
Und das
also ein bisschen
das
Action darf es gerne sein.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Aber nicht so viel. Also manchmal, das ist ja gerade das, was TNG ja so reizvoll gemacht hat, dass es eher zerebraler war und um Diplomatie und Philosophie ging und nicht um wir ballern jetzt irgendwie rum.
Ja, genau.
Und das hätte, weißt du, und da denke ich so, ja, wenn du so ein Obernerd bist, Matalas, dann hättest du doch diesen Aspekt auch kennen können.
Ja. Weil ich jetzt auch überlegt hatte, wen würde ich denn als Bösewicht vielleicht haben wollen? Oder ich spreche immer, ich sage immer, ich will's kreativ, aber muss ja auch erstmal abliefern. Aber ja, weißt du, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel Strange New Worlds, man muss manchmal gar nicht so weit gehen. Ich meine, die haben die Gorn genommen. Also das ist zum Beispiel auch was, das hat für mich so wunderbar funktioniert, weil das ein unbeschriebenes Blatt im Grunde war. Wir hatten ganz wenig Info und dann haben die daraus einfach eine wirklich gruselige Alien-Rasse gezaubert als Bösewichte.
Viele dachten zum Beispiel jetzt nicht die Parasiten aus Conspiracy, sondern diese Subspace-Aliens aus TNG Schisms. Genau.
Ah, okay.
Wo Riker, Worf und ein paar andere so in ihrem Nachtschlaf entführt werden, wo Aliens Experimente an ihm machen und die bauen dann im Holodeck diesen Tisch. Das ist zum Beispiel auch, wo Chancellor Troy mehr zu tun kriegt, weil sie als Chancellor diese Leute hilft, ihre Träume sozusagen dinglich darzustellen und die Gemeinsamkeiten zu sehen, um das Problem zu lösen. Und gleichzeitig auch so klassisches Data und LaForge ingenieursmäßige wissenschaftliche Probleme lösen. Und es wäre zum Beispiel cool gewesen, vielleicht wenn die Bösewichte gewesen wäre oder halt irgendwie antagonistisch oder selbst die sind aus Enterprise, aber diese Sphere-Bilder, die für mich so ein bisschen wie Doctor Who-Bösewichte mehr waren. Mhm. Ja.
Und also es hätte ihn kennen Dinge gegeben, auf die man hätte zurückgreifen müssen. Ja. Also man hätte halt gar nicht selber so selber so kreativ sein müssen in dem Sinne.
Ja. Und da hätte es auch nicht so dieses pseudomäßige, wir beziehen DS9 mit ein, ohne DS9 mit einzubeziehen.
Ja, oder man hätte einfach auch DS9, das ist ein Füllhorn an Möglichkeiten. Ja,
und Storys. Und da hätte so viel mit Planet der Woche und einfach dieses, wir sind mit unseren Charakteren und lösen ethische, philosophische Probleme. Es wäre das total schöne TNG gewesen.
Das wäre schön gewesen, ja. Ich dachte gerade auch, ich hätte auch eigentlich gerne noch den einen oder die andere der Crew von der Titan gerne ein bisschen näher kennengelernt. Ja, aber da muss man natürlich sagen, es waren so schon so viele Charaktere, dann wäre es irgendwann wahrscheinlich auch zu viel geworden. So.
Ja, die mussten aber halt deutlich zurückstecken, hat man dann gesehen, als die TNG-Crew dann endlich in Gänze auf der Titan war, da haben die dann gar keine Rolle mehr gespielt. Weil am Anfang hatten sie ein bisschen mehr.
Wahrscheinlich war es auch ein finanzieller Aspekt, weil sie haben wohl das Budgetende erreicht.
Und muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil ich ja die meiste Zeit nur kritisiert habe, abgesehen von der Pokerszene, ich gucke mir jetzt natürlich so eine Serie nicht an, um danach bei Twitter mich drüber aufzuregen, was mir alles nicht gepasst hat. Es war schon okay. Ne?
Man sagt ja eher, was einem gefallen hat, genau.
Genau. Also ich war schon jede Woche, ich habe mich schon jede Woche drauf gefreut, wie geht's weiter. Genau. Ich wollte es wissen. Genau. Ich habe mich gefreut, meine alten Heldinnen und Helden wiederzusehen. Genau. So natürlich schon. Es hat mich halt nur nicht so abgeholt wie Strange New Worlds.
Ja, genau. Also ich fand, das war so, gut und es war schön. Ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der schon länger mit Nostalgie nicht viel zu tun hat. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich nicht so, sentimental, bin ich einfach nicht. Allerdings fand ich es schön, die Idee wiederzusehen, nicht unbedingt wegen Nostalgie, sondern weil ich den Stil sehr schön finde, weil ich das Schiff schön finde, das Interieur, die Brücke ist einfach sehr schön gestaltet, dieser Horseshoe, weißt du, oben, wo die Waffenstation ist, diese gebogene, schöne, fast kreisförmige, hufeisenförmige Konsolenplattform. Das ist halt so fürs Optische, eben nicht, weil es halt, von früher, ich erinnere mich, wie ich das meinen Eltern guckte, sondern nur, wir kriegen wieder dieses schöne Design zu sehen.
Ja,
das hat mich gefreut.
Und man kann auch echt nicht genug loben. Die haben da echt richtig Herzblut und Schweiß und Tränen reingesteckt in diesen Nachbau. Also da echt Hut ab. Das ist wirklich. Ja. Übrigens, da wollte ich noch nachreichen, weil wir das letzte Woche besprochen hatten. Die Plakette ist das einzige Stück auf dieser nachgebauten Brücke, das tatsächlich noch original ist. Das ist also noch vom Originalset. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich heute gelesen hatte, dass wohl sie die Plakette jeden Abend abgenommen haben und mitgenommen haben, damit die keiner geklaut.
Oh ja, klar, das ist dann ja, ja. ein wichtiges historisches Relikt, natürlich.
Ups, mein Licht, aber ganz ehrlich, ups, also gut, die Plakette hätte ich jetzt nicht geklaut, aber ups, mein Lichtschwert oder ups, mein Buttlet ist plötzlich weg. Wo ist es denn?
Komisch. Oh,
genau. Ja, ja.
Ja, aber ja, das ja. fand ich halt, ja, aber das. Nee, also ich, wie gesagt, sonst, also ich fand also das mit der Enterprise D schön. Ich fand, Worf hat mir sehr gut, also wie gesagt, Worf, Raffi und Seven, die drei, die waren großartig. Die hätten auch alle drei, ich hätte eine Serie auch nur mit allen dreien geguckt, den dreien, weil die fantastisch
ja.
sind.
Bei mir trifft das auf Seven zu. Ich hätte ja, gerne eine Seven-Serie, so Seven, wie sie da war, so.
Ja. Wie Seven da war, auch als Captain und ja, Wesleys kleiner Bruder könnte auch irgendwie dann schnell irgendwie auf eine andere Mission gehen oder Mediziner werden wollen, was auch immer, bei seiner Mama Medizin studieren. Und ja, ja.
Aber genau. Das übrigens auch tatsächlich, das wäre das Einzige, was mich so ein bisschen, also was für mich okay wäre, wenn es jetzt tatsächlich Star Trek Legacy gäbe, was ich persönlich glaube nicht, dass es das gibt. Aber es gibt einen Teil des Fans, die wir jetzt laut rufen, wir möchten eine Star Trek Legacy Serie. Das wäre ja theoretisch dann Seven, also so wie wir die Enterprise je jetzt kennengelernt haben, ja. Seven, Ruffy und Jack und nicht Alandra, wie heißt Sydney. Und Sydney. Genau, Sydney am Steuer war ja auch dabei. Das heißt, ja. Das wären die auf Abenteuerfahrt gehen würden. Ich sage jetzt ganz ehrlich, das ist eine kontroverse Meinung, die ist, glaube ich, nicht beliebt, aber ich möchte keine Legacy-Serie, weil für mich ist das jetzt hier ein guter Abschluss. Ja. Das ist gut und ich brauche auch die TNG-Crew. Ich möchte die TNG-Crew auch nicht zurückhaben. Auch nicht für irgendwelche Cameo-Auftritte. Okay, Cameo vielleicht schon, aber auch nicht für irgendwie so, also
ich sag mal in Lower
das ist für mich jetzt
mal wieder
abgeschlossen.
Cameo,
also für mich haben die einen schönen Schluss bekommen und das war's. Und das Einzige, womit ich eine Legacy-Serie wirklich akzeptieren würde, wäre mit Seven und Ruffy, weil das sind für mich so ein bisschen die hellscheinenden Stars und auch Sydney fand ich sehr spannend. Ja. Vielleicht sogar auch Alandra, die noch dazu kommt, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, genau, die LaForge-Schwestern noch gern.
Genau. Also das würde dann, da würde ich sagen, okay, da würde ich das akzeptieren, aber
weißt
ich will
du,
halt einfach nicht zu viel Nostalgie-Track haben.
Ein Film wie Section 31, da können sie einen Legacy-Film mit der Enterprise machen und das fände ich gut. Das wäre absolut, okay. weil ich würde mich nicht wundern, wenn das auch noch die Sache ist, was sie machen.
Ja.
Dass sie sagen, die machen halt quasi ein, weil sonst, wenn man zwei Enterprises-Serien
also
hat, das wäre
ja,
zu viel.
Ja.
Aber wenn du da sagst, gut, du machst die Enterprise G als einen Film mit einer Handlung, einer Geschichte und Seven als Captain der Enterprise, was ich eh, das finde ich zum Beispiel ganz toll, das gefällt mir.
Ja.
Also wunderbar, weil das,
Gut, dass ihr sie gerade nochmal angesprochen habt, das habe ich eben vergessen. Sydney hat mir auch super gut gefallen.
Ja.
Die hatte jetzt natürlich nicht so viel Zeit auf dem Bildschirm, ne? Aber die fand ich cool. Das war echt cool. Und ich bin immer so ein bisschen, das ist jetzt glaube ich auch nicht so die häufige Meinung, die ich habe, aber ich freue mich natürlich drüber, dass wir gerade sehr viele Star Trek-Serien haben.
Ja.
Aber mit jeder Star Trek-Serie, die so neu angekündigt wird, habe ich auch immer so ein bisschen Angst vor Inflation. Ne? Ja. Dass es irgendwann dann doch mal zu viel wird und nicht mehr genug Acht auf den Inhalt gegeben wird und man irgendwie übersättigt wird. Ja. Also da wäre mir lieber, wenn manchmal dann doch mal so ein paar Jährchen, so zwei, drei Jährchen Pause vielleicht wären.
Ja.
Und dann was Neues. Also einfach aus Angst. Natürlich möchte ich so viel Star Trek gucken, wie geht. Na, aber ich habe echt Angst, dass es zu viel wird irgendwie.
Ja, oder dass sie halt dann hingehen und sagen, ja, wir verteilen das über sehr viele verschiedene Produktionsteams, was sie ja machen, mit sehr vielen verschiedenen Leuten und Blickwinkeln und dann halt die Sachen eine verschiedene Qualität bekommen und dann halt die Schreihälse mal endlich raffen. Ja, es sind halt verschiedene Dinge, die zwar Star Trek sind, aber es sind, wie kurz man auch immer sagt, es soll ja was für verschiedene Geschmäcker
also für jeden, geben. Genau, für jeden was dabei. Was ich ja grundsätzlich vom Grundgedanken her eigentlich gut finde.
Ja,
natürlich ist es möglich, alles zu mögen oder alles auf jeden Fall gut zu finden und zu gucken. Natürlich gibt es dann persönliche Präferenzen, was halt mehr so zum eigenen Stil und das, was halt ein Mensch halt auch Individuen halt auch brauchen aus jeweiligen Geschichten und so, weil ich muss zum Beispiel sagen, die Dinge liefen parallel. Staffel 3 von Mandalorian hat mir sehr viel gegeben, was ich gerne sehen wollte, weil, Spoiler jetzt nicht, aber es war nicht so ein es war zwar eine Handlung, aber sehr meandernd und sehr viel mit verschiedenen kleinen Stop-Offs und sehr locker erzählt. Es war möglich, mit den Charakteren zu sein und das Ende war straightforward, aber richtig gut. Wunderbar und die wunderschönen Raumschiffe. Oh.
Lustigerweise, Elle, ist diese dritte Staffel von The Mandalorian im Fandom genauso zwiegespalten aufgenommen worden wie Picard. Ja. Also ganz viele, die gesagt haben, super toll und ganz viele, die gesagt haben, super schlecht. Also das ist wirklich alles sehr, sehr ähnlich gewesen, diese Season mit beiden Serien.
Und ich hätte nicht, weil ich fand die ersten zwei Staffeln Mandalorian, fand ich okay, aber dieser Spaghetti-Western-Look oder der Stil hat sich bei mir sehr schnell abgeleiert. Und ich fand, dass sie eher halt in dem klassischen Stil von Star Wars Serien, wie gerade vor allem Rebels und Clone Wars und diese ganzen Sachen wieder aufgreifen und da halt diese Charaktere reinbringen und dieses Feeling reinbringen. Und ich hatte so das Gefühl, das war so ein längerer Mando-Arc aus Rebels quasi nochmal rausgeholt und wundervoll. Das hat so Spaß gemacht.
Zwei Dinge noch zum Schluss. Zum einen, weil wir eben
über
Dinge gesprochen haben, die man vom Set vielleicht dezent mal mitgehen lässt. Jonathan Frakes hat in einem Interview gesagt, dass er ja diese Außenteamjacke so liebt, die wir ja auch alle so lieben. Und da hat er gesagt, die wird dann dezent mal bei ihm daheim landen. So geht er einfach mal vom Set mit der Jacke. Die Jacke gibt es jetzt übrigens zu bestellen. Die ist produziert worden für, ich glaube, $90 oder so. Also relativ, ja, die benutzen Fake-Leder und deswegen ist es so günstig. Veganes, sie haben gesagt, sie sind am Überlegen, ob sie das auch in echtem Leder produzieren, dann wäre es natürlich teurer. Aber aktuell,
ist
was man.
In Europa erhältlich?
Nein, du musst es in USA bestellen und dann kommt da nämlich Zoll drauf. Das ist halt der Mist. Aber es wäre für jemanden, der das haben möchte, zumindest bestellbar.
Ja.
Und das war das eine, also weil wir ja immer gejammert haben, es gibt's nicht, jetzt gibt es es also. Das zweite, was ich noch erwähnen wollte, weil ich es gesehen hatte auf Twitter und ganz nett fand, wir wussten ja schon immer, das war auch
Kannst
schon...
Kannst du das verlinken, wo es das gibt?
Das packe ich in die Shownotes, ja? Mhm.
Genau.
Was wir gesehen hatten, das war auch schon in Staffel 2 so, dass Michael Hurt ja immer so ein bisschen die gute Seele am Set war, die auch jedem, der dann seinen letzten Drehtag hatte, immer Tschüss gesagt hat. Die war dann auch immer am Set, obwohl sie selber vielleicht gar nicht an dem Tag gedreht hat. Und so war das auch jetzt hier in Staffel 3. Und jetzt sind einige Videos auf Twitter gepostet worden von ihr, wie sie halt so kleine Reden gehalten hat zum Abschied von Patrick Stewart und zum Abschied von anderen Leuten. Und in einer Rede hatte sie gesagt, was ich schön fand. Sie meinte, wir sind drei schwarze Frauen in dieser Staffel und ihr könnt uns alle auseinanderhalten, wenn das nicht eine gute Serie ist. Und ich musste so lachen. Aber sie hat natürlich recht, ja. Ich meine, wir hatten Alandra und Sydney, beziehungsweise die beiden LaForge-Töchter. Also in der Beziehung zumindest haben sie was richtig gemacht.
Ja.
Aber das war sehr, sehr süß noch. Also wenn man sich das angucken möchte auf Twitter, kann man dann die diversen Videos sehen. Und also das wollte ich gerne noch erwähnt haben, weil ich das so nett fand.
Ja, Michael Hurt ist sowieso toll.
Ja, super. Gut, Michael, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, beziehungsweise wolltest du noch was generell sagen zur Episode oder?
Nee, ich habe tatsächlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Mhm. Und nee, ist alles gut.
Ja, wunderbar. Ja. Dann sind wir durch mit der Folge. Wenn euch da draußen was auf dem Herzen liegt, wenn ihr Feedback habt oder vielleicht auch Ergänzungen oder Wünsche oder vielleicht einfach mal als Gast vorbeikommen möchtet, dann schreibt uns entweder über trackgasm.de oder aber über unsere E-Mail info@trackgasm.de oder über Twitter, da landet ihr dann bei mir, oder aber über Mastodon, da landet ihr bei Elle oder bei Marcel, je nachdem, wen ihr anschreibt. Und unsere Kanäle sind also auch alle offen, unsere Com-Kanäle. Lasst von euch hören. Und ansonsten hören wir uns dann zu einem Staffel-Recap. Der wird aber wahrscheinlich nicht nächste Woche sein, sondern wir müssen es jetzt mal sacken lassen, bisschen nachdenken, bisschen fühlen. Und dann vielleicht in 2-3 Wochen werden wir dann unseren Staffel-Recap machen. Aber er kommt auf jeden Fall natürlich, bevor es dann mit Strange New Worlds weitergeht. Und ob wir dann eine komplette Pause haben bis zu Strange New Worlds, was ja im Grunde nur 6 Wochen sind, oder ob wir vielleicht zwischendurch noch eine Folge mit was anderem dazwischen rausbringen, das entscheiden wir spontan, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber definitiv kriegt ihr den Recap und dann gucken wir einfach.
Genau.
Also spätestens, aller spätestens bis zu Strange New Worlds. Macht's genau. Gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.